Epidemie ist verbreitet. Ich weiß nicht, ist es so eine Epidemie?
Oh, nein, voll dämlich.
Es war um die fucking Hölle. Fuck. Na gut, eher positiv übertrieben, der Mick.
Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so, und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht.
Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißerfasserin?
Schon dumm.
Zwei Wochen sind wieder vorbei und here we are again. Der Podcast, einer eurer liebsten Podcasts unter vielen Podcasts vielleicht, aber wir sind der Podcast, der einzig wahre Podcast zwischen Berlin und Dresden.
Yo, besser war schon am Start.
Genau, ich glaube, ich hoffe, es gibt auch keinen anderen. Aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir so eine Konkurrenz haben, die, glaube ich, die hießen nicht besser war schon, aber die hießen, glaube ich, besser als nix.
Ja, irgendwie so ähnlich. Ja.
Genau, und die auch meiner Meinung nach ein bisschen unsere Artwork auf jeden Fall geklaut
haben.
Auf jeden. Und, aber die sind, naja, also nicht keine bedeutende Konkurrenz.
Lame.
Sage ich jetzt einfach mal so. Genau, lame. Lehnen wir uns aus dem Fenster. Und ich meine, mit dem besser, man muss halt besser war schon eingeben, aber ansonsten kommt dann mal gleich besser als sechs von Ines Aioli. Mhm. Genau. Okay, ich habe gerade versucht, den nochmal zu finden, den anderen Podcast. Aber wir wollen auch keine Werbung dafür machen.
Nee.
Also, er existiert und das ist aber nicht das Original, weil das sind wir.
Richtig.
Und der originale Podcast. So, wir sind mitten im Sommer, aber die Tage werden tatsächlich schon wieder kürzer, was ich total irre finde.
Mhm. Und das ist mir sogar schon aufgefallen jetzt ein paar Mal. So, also dass ich irgendwie dann so mal, jetzt wo man auch mal wieder länger, vielleicht auch mal draußen sich aufhält, wo ich dann denke so, wird schon dunkel, ist ja irgendwie erst so 9:30 oder so. Ich denke, krass, letztens war ich immer noch so verwundert irgendwie, dass es um 3 Uhr schon wieder hell wird.
Ja, das stimmt, also ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist es auch so, dass das halt echt, echt super kurz ist, so, also diese Zeit des Lichts, die da so vorherrscht. Ja, ich würde gerne am Anfang ein bisschen Werbung gleich machen. Und zwar Werbung für das Kurzfilmfestival in Dresden, weil da sind wir beide nämlich.
Ja, wie aufregend.
Und wer das noch nicht auf dem Schirm hat, also vor allem, wenn ihr hier in Dresden wohnt, solltet ihr da mal vorbeischneien. Das beginnt am 13. Juli und endet quasi am 18. Juli. Und das beinhaltet wahnsinnig viele Kurzfilme. Natürlich sagt ja auch schon der Name, es gibt einen nationalen, internationalen Wettbewerb mit Blöcken, wo ihr mal euch so 90 Minuten Kurzfilme angucken könnt, ganz unterschiedliche. Also meistens aus Erfahrung ist man so ein Block, 2 oder 3, wenn man Glück hat, richtig gute dabei, und 2, wenn man sich so denkt,
was war das?
Und früher bin ich ja dann auch immer ganz oft noch, wo ich mit Abi noch gemacht habe, also Schule nachgeholt und so, dann danach noch da hingefahren, hab mir die Blöcke um 22 Uhr angeguckt.
Oh, wow.
Nach 8 Stunden Arbeit irgendwie und 4 Stunden Schule, und dann ist das super gefährlich, weil das so oft so artsy-Shit ist, ne?
Trippy.
Ja, wo manchmal gar kein Wort gesprochen wird, also literally nothing. Und das nur so eine, naja, komische Musiksphären-Sache hat und komische Sachen passieren. Ich bin super oft eingeschlafen, super oft. Und genau, aber ich will ja Werbung dafür machen. Es ist cool und es macht viel Spaß. Und es gibt auch Sonderveranstaltungen da. Mhm. Einer meiner Lieblings-Sonderveranstaltungen ist Seriously What the Fuck, wo richtig abgefuckte Kurzfilme vorgestellt werden.
Geil.
Dann gibt's aber auch noch Diskussionen. Und wenn ihr Filmschaffende seid, dann gibt's für euch super viele im Rahmenprogramm, wo andere Leute ihr Wissen teilen. Und abgesehen davon macht's wirklich, wirklich viel Spaß, weil das so ein schöner Festivalcharakter ist. Es gibt auch Kinderprogramme tatsächlich, das ist auch immer sehr beliebt, und ich habe letztes Jahr die Kasse nämlich dort gemacht, deswegen weiß ich das alles so genau. Und dieses Jahr bin ich auch mit fürs Rahmenprogramm zuständig und schwebe da so mit rum und tue wichtig mit meinem Filmfest Dresden Pass.
Hast du dann auch ein Walkie-Talkie?
Ich habe kein Walkie-Talkie. Ich finde, wir haben ja schon hier auch mal drüber geredet, dass es total schade ist, weil das Handy hat das Walkie-Talkie verdrängt.
Ja, und wir haben die Walkie-Talkie-App probiert und die war scheiße.
Ja, genau, die war reinster Mist, und Ich meine, Walkie-Talkies, also angenommen, wir würden so auf dem Land wohnen und da wäre wirklich schlechter Empfang, und das ist tatsächlich hier auch vor allem in Sachsen gar nicht so ungewöhnlich, dass auf dem Land sehr schlechter Empfang ist, aber auch in Brandenburg.
Ja.
Und da denke ich, wenn wir da wohnen würden, dann hätten wir bestimmt übelst krasse Walkie-Talkies, weil das wäre da echt gut, weil da versagt das Handy dann wieder. Ja. Aber in der Stadt macht das keinen Sinn, zu sagen, so bitte komm. Vor allem nicht, wenn man bei einem Festival ist, wo man ruhig sein muss, während man Filme guckt. True.
Und dann kommt immer so.
Ja. Das wäre nicht großartig. Was war das schon wieder für ein Rascheln? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich habe vor 2 Jahren, war das, glaube ich, bei dem Filmfest mein Handy verloren.
Oh.
Im Saal.
Oh.
Und keine Ahnung, was damit passiert ist. Ich bin der Meinung, wenn es runtergefallen wäre, wäre es einfach unter meinem Sitz gefallen. Aber da war es dann nicht. Und wir haben alles abgelaufen und so weiter, ganz schlimm. Und dann kann man sich ja, dadurch, dass man das ja registriert hat, bei Google, ne, kannst du quasi das Handy dann klingeln lassen, obwohl es lautlos ist.
Ja.
Und so haben wir das dann gefunden, weil eine andere Kollegin von mir hatte da gerade Dienst gehabt und die hat gemeint, krass, und hat das geklingelt und oh Gott, und wir haben das Handy nicht gefunden und das war übelst laut und es war im Saal und es war da, aber es war 5 oder 6 Reihen nach dem Platz, wo ich gesessen habe. Also Reihen wirklich, es war viel weiter vorne, als hätte das Handy jemand genommen und geworfen.
Vielleicht ist das auch passiert.
Also das ist eine der wahnsinnig unerklärlichsten Sachen, die mir mal passiert sind, wie dieses Handy davor gekommen ist.
Mystery.
Und ich habe auch gedacht, das ist wirklich Mystery, ja. Hallo, Aktenzeichen XY ungelost, gelöst, ja. Oder Journalism Freaks,
oh, ja,
Freaks,
genau.
Flakes.
Ja, Mann, was mit Curiosity passiert?
Das wäre mal, ja, genau. Mhm. Real oder Fiktion? Was denken Sie?
Ja, voll. Und ich meine, genau, du bist, das heißt, du bist für Rahmenprogramm irgendwie am Start und ich bin Rahmenprogramm.
Du bist Rahmenprogramm, genau, richtig.
Voll geil. Genau, also ich bin am Start irgendwie mit Jaguar und wir spielen bei der Preisverleihung, richtig?
Korrekt, ja, korrekt. Ich spiele bei der Preisverleihung, genau.
Cool.
Und ich habe jetzt auch, ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich spiele bei der Eröffnung erst, obwohl mir eine gemeinsame Freundin von uns gesagt hat, nein, ich spiele bei der Preisverleihung, aber ich war so im Stress, ich das total überlesen hatte, Hab dann gesagt, ja, Preisverleihung, normalerweise, ich war noch nie bei der Preisverleihung, ich gehe da eigentlich nicht hin, weil wenn du beim Filmfest direkt arbeitest, könnte es sein, dass du vielleicht eh vorher mitgekriegt hast, wer gewonnen hat. Mhm. Und dann ist vielleicht auch keine Überraschung mehr. Also wissen nicht viele Leute, aber ausgewählte Leute. Und es passiert ja nicht mehr so viel, außer dass die Leute ihren Preis bekommen, ne? Und sagen, danke, ne? Danke.
Jo, danke.
genau. Aber trotzdem ist es vielleicht mal ganz cool. Und dann habe ich das extra gestern noch umgemodelt, weil ich dann so dachte, fuck, Venny spielt ja bei der Preisverleihung. Und ich bin jetzt auch da bei der Preisverleihung.
Ja, geil.
Im Publikum. Also, wenn ihr Wendys Band Jaguar sehen wollt,
komm.
Und vor allem Wendy.
Richtig, mich vor allen Dingen, weil es geht eigentlich nur um mich.
Genau. It's all about you. Dann kommt auf jeden Fall zur Preisverleihung. Da kann man sich auch Tickets dafür holen. Mhm. Und wisst ihr schon, wie lange ihr spielt? Wie lange euer musikalischer Akt dauert?
Nee, aber ich kann mich erinnern, dass mir so gesagt wurde, so, wir sollen so 2 Songs spielen. Also wird jetzt nichts Großes. Das Ding ist, ich glaube, Leuten ist nicht klar, wie lang unsere Songs sind. Aber okay, wir spielen mal 2 Songs. Vielleicht spielen wir nicht die allerlängsten. So, genau, das machen wir. Was super cool ist, weil das heißt, ich muss mich nur auf 2 Songs vorbereiten.
Das ist wirklich cool. Ja, ist ja so ein kleiner, kurzer Touch, aber dafür ist es echt schon aufwendig. Ihr müsst ja euren ganzen Shit auch aufstellen.
Ja, und
so.
Und wir müssen am Tag vorher irgendwie ja schon mal irgendwie Ablaufprobe oder so machen. So, wo ich so war, so okay, wir schleppen unser ganzes Zeug dahin, um eine Ablaufprobe zu machen, um es dann wieder wegzustellen, um es dann wieder hinzustellen. Aber okay.
Ja, das Leben eines Rockstars.
Mhm. Voll spannend.
Ja, voll spannend, Sachen. Ich bin ja immer noch, Anführungszeichen entsetzt, weil mir das manchmal nie so bewusst gewesen ist, wie die lahm das eigentlich ist, wenn man den Soundcheck hinter sich hat und dann wieder wartet.
Mhm. Ja, ist super boring.
Ja, bis es wieder weitergeht. Und dann kommt man so später auf die Bühne und alle denken so, oh, übst die krassen Leute, übst die krassen Musikerinnen, Musiker, übst krass. Und du bist so, ja, ich habe vorher 2 Stunden Scrabble gespielt, weil ich mich so gelangweilt habe.
Ja, ist so. Ey, ist so. Aber weißt du, wir müssen noch die wichtigste Frage klären, Julie. Hast du Freikarten?
Für das Kurzfilmfestival in Dresden?
Ja, also so kannst du Leuten sowas schenken.
Warum, weil du was haben willst?
Nee. Ich nicht, weil wir haben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber wir hatten so ein nettes Kommentar bei Instagram, worauf ich hier gerne mal eingehen möchte, wo eine Person doch gesagt hat, nach der Story mit der Phase 4 Person, dass du sie doch unbedingt ansprechen sollst.
Ach so, ja, stimmt.
Wäre das nicht der perfekte Zeitpunkt, um Best Friends Forever, nach Wendy, natürlich zu werden? Weißt du, du bist so, ey, du, keine Ahnung, ich bin hier irgendwie beim Filmfest und so und vielleicht willst du ja kommen.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Idee. Mhm. Ich war tatsächlich nicht mehr in der Phase 4, aber ja, danke für den Kommentar. Ich finde es immer super. Wir sind ganz schlecht im Interagieren. Bitte nicht böse sein. Mhm. Aber es wurde registriert. Ich habe es auch kurz gelesen und wie immer so, ja, schreib dann gleich zurück. Und dann habe ich dich zurückgeschrieben. Wie Dinge passieren. Ich bin Millennial. Das ist ganz normal. Das ist so eine Millennial-Krankheit. Ja, ich antworte da noch drauf. Mhm. Auch ganz schlimm. Wir freuen uns total, dass ihr tatsächlich unsere Folgen hört.
Voll. Und uns dann schreibt. Das ist super nice. Wir freuen uns richtig doll.
Das ist wirklich super nice. Das ist eine gute Idee. Mal sehen, ob ich auch nochmal die Phase 4 schaffe. Mhm. Was aber auch tatsächlich ist, ist, dass in der Phase 4 auch mit Rahmenprogramm ist. Und zwar sind halt die sogenannten Sandwich Talks, wo Filmschaffende quasi auch so ein bisschen erzählen und man da sitzen kann. Könnte ich auch mal vorbeischneiden und sagen, hallo, ich bin hier Ibims Warner vom Filmfest. So, ich habe Responsibility. Ich bin tatsächlich gespannt, weil ich habe ja manchmal ein bisschen doll auf die Kacke und sage, ja, gib mir alle Aufgaben, ich kann voll viel Verantwortung tragen. Und jetzt habe ich tatsächlich relativ viel Verantwortung gekriegt, was ja voll gut ist. Aber ich muss zum Beispiel online was moderieren auf Englisch. Und ich habe super lange nicht mehr viel Englisch gesprochen. Ich denke, es wird für so eine Moderation, um zu sagen, wer jetzt dran ist oder zu sagen, that sounds interesting, wird es schon reichen.
Auf jeden Fall, du machst es schon.
für dieses Dängliche. Da bin ich auch wirklich schon ein bisschen aufgeregt. Und auf jeden Fall, wenn ihr da seid, wenn ihr in Dresden seid, wenn ihr mich sehen wollt oder wenn die sehen wollt, wir geben auch gerne Autogramme.
Voll, Interviews, alles. So.
Interviews, alles, genau, richtig. Wenn ihr das wollt. Meistens habe ich auch immer Sticker von uns dabei. Könnt ihr auch mitkriegen für unsere krasse, harte Fanbase. Aber nein, kommt wirklich zum Kurzfilmfestival in Dresden. Das ist super, da stecken so viele Leute dahinter, die das echt für nicht viel Geld auch machen. Und die meisten Leute, die da in dieser Filmfestwoche mit Arbeit, das heißt, die an der Kasse stehen oder am Einlass stehen, machen das so auf einer teils ehrenamtlichen Basis und kriegen nur eine geringe Entschädigung dafür. Deswegen seid nett zu den Leuten, geht dann wenigstens dahin, weil dieses Festival lebt wie viele Sachen, die mit Kultur zu tun haben, nur von Unterstützungen. Und es ist wichtig, dass sowas noch bestehen bleibt. Und ich als letzten Satz, wenn ihr ganz krass davon begeistert seid, dann könnt ihr auch Freund des Filmfestes werden oder Freundin. Da checkt ihr einfach mal die Website aus. Das bin ich auch. Also es ist absurd. Ich arbeite fürs Filmfest, gleichzeitig gebe ich aber Geld dem Filmfest auch. Und bekommt ihr für einen gewissen Betrag, entweder seid ihr große, kleine Freund, Freundin, bekommt ihr dann auch Freitickets oder Festivalkatalog und eine Tasche und tut auch was Gutes, weil ihr die Leute unterstützt. Und wenn ihr eine krasse Firma seid, glaube ich, dann könnt ihr auch sagen, ich sponsor so einen Blog oder sowas, ne? Oder wie auch immer. Also man kann da echt viel supporten, aber geht auf jeden Fall hin. Schnappt euch jemand, jetzt ist wieder Kinozeit, bevor die Delta-Variante komplett zuschlägt. Bewegt euren Po mal noch in den Kinositz.
Richtig.
Und apropos Kinositz, ich war jetzt auch mal wieder im Kino.
Cool, ich auch, lustigerweise. Aber erzähl erst du.
Okay, ich habe Nomadland geguckt.
Aha, kenn ich nicht.
Okay, was hast du geguckt?
Warte. Ich und Namen so. Ich war im Freiluftkino auf jeden Fall. Genau, also jetzt das erste Mal dieses Jahr im Freiluftkino in Kreuzberg, in dem ich tatsächlich auch noch nie vorher war. Und genau, ich war mit meiner guten Freundin Mary und wir haben uns, so, ich habe jetzt hier kurz meine Zeit, in der ich suche, wie der Film hieß, versucht zu überbrücken. Wir haben Emma geguckt.
Emma.
Emma, das ist ein Film, der spielt in Mexiko, wenn ich mich richtig erinnere. Und den haben wir auf Spanisch geguckt mit deutschen Untertiteln. Und es geht quasi irgendwie, also es ist ein bisschen abgedreht, fand ich den Film. Ich habe es auch zwischendurch nicht so gecheckt. Das war ist so ein Film, so ein bisschen artsy und so, ne, wo du so die Hälfte der Zeit eigentlich denkst, so, worum geht's genau? So nicht so, dass irgendeine Vorstory erzählt wurde oder so, sondern es fängt einfach irgendwo an und du bist so, hä, wer ist das? Hä, warum ist das passiert? Hä, so, und dann so im Laufe des Films bist du so, okay. Weißt du, so eine Art von Film ist das. Und genau, es geht irgendwie um eine junge Frau, die auch Tänzerin ist und die hat wohl irgendwie mal so ein mit ihrem Boyfriend, wo auch so eine On-Off-Beziehung ist, haben die irgendwie einen Jungen adoptiert und den dann aber wieder zurückgegeben. So. Okay. Und das ist halt super krass, weil der Typ...
Ah, doch, genau. Warte mal. Was? Nee, doch, zurückgegeben. Aber hä, aber war das so ein Dance? Tanzen
ja.
die da ganz
ja,
viel?
Ja, die tanzen da voll ja. viel und haben alle die ganze Zeit Sex.
Ja, hab ich gesehen.
Hast du
ja,
auch gesehen?
Das ist cool. Hab ich auch gesehen. Das ist eine echt coole Story, aber trotzdem am Ende. Weil ja. wenn es dann aufgelöst ist, denkst du so, erstmal, how sick is she? Mhm. Ja, weil das ist richtig krass, was sie gemacht hat, und richtig krass manipulativ mhm. ist. Also... Ich würde jetzt sagen, wir spoilern mal ganz kurz den Film, sonst sind die anderen so, what the fuck, über was reden die eigentlich? Ja. Also wenn ihr den jetzt noch gucken wollt, dann...
Überspringt mal ein bisschen.
Ja, ja. ja skippt mhm. oder schreit la 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 oder ertragt Spoiler. Ich verstehe das schlimmer. Also für mich sind Spoiler mal nie schlimm, mhm. wirklich. Ich spoilere mich mal ganz oft selbst. Ich kann da viel entspannter Film gucken, wenn ich weiß, was passiert.
Ja, voll.
Es gibt wenige Filme, wo ich hätte nicht gespoilert werden wollen. Das wäre zum Beispiel Saw gewesen.
Ja, oder bei Gun Girl.
Genau da, aber ja. bei den meisten kann man es ertragen, weil oft weiß man es auch schon. Na egal, auf jeden Fall, bei Emma ist ja das Ding, dass sie genau diesen Jungen wieder zurückgegeben haben mhm. und die möchte ihn gerne wiederbekommen.
Richtig.
Und sie fängt ein Verhältnis an mit einer Rechtsanwältin, ne?
Mhm, genau.
Die sie vertreten soll.
So eine Scheidungsanwältin, irgendwie Notarin oder so.
Genau, mhm. stimmt, genau, Scheidungsanwältin. Mhm. Und dann beginnt sie aber parallel noch ein Verhältnis mit einem Feuerwehrmann. Mhm. Wo sie selber mit anderen Freundinnen ihr Auto in Brand setzt.
Ja, ja, voll krass.
Und man denkt so, warum? Ne? Also wenn man das noch nicht weiß, dann wäre wirklich so, okay, warum zündest du jetzt ein Auto an? Ist das ein Akt der Rebellion? Oder du willst Abschied nehmen von irgendwas? Oder das war ein scheiß Auto? Und vor allem gehen sie auch nicht weg, ne? Also sie zünden dieses Auto sehr ästhetisch an mhm. und dann hauen sie mal ein bisschen kurz ab und dann sind sie sofort wieder da, weil sie ja mit dem Feuerwehrmann bonden muss.
Genau.
Weil sie ja sagen muss, oh, hupsi, mein Auto hat gebrannt.
Verstehe ich
muss
gar
aber
nicht.
Denken, wie, ja, genau, wie, das hat keiner gesehen, dass ihr das Auto mega selber angezündet
habt. Mit dem fucking Flammenwerfer.
Ja, genau, genau, es ist, im Flammenwerfer spielt generell eine sehr große ja. Rolle. Ich denke mir auch, jemand hat gesagt, oh, wir müssen jetzt einen Flammenwerfer dafür kaufen. Nee, wir müssen ihn jetzt aber schon oft einsetzen, weil wir haben den jetzt ja,
ja
schon.
Ja, voll teuer ja. bestimmt das Teil.
Ja, genau. Ich hätte auch so Angst, dass man aus Versehen mal so draufdrückt, so, wenn man so am Buffet steht oder so. Hupsi, ah.
Genau.
Und genau, auf jeden Fall hat sie dann auch mit diesem Feuerwehrmann im Verhältnis, haben dann auch Sex, bla bla bla. Und gleichzeitig ist der andere Typ aber nicht so amused darüber. Die streiten sich die ganze Zeit noch ganz viel. Und dann fängt sie in der Schule an als Tanzlehrerin wieder mhm. für Kinder. Und da ist ihr Junge in der Klasse. Und dann nimmt die den so mit, mhm. ne?
Die entführt ihn quasi.
So, ja, genau, richtig, entführt ihn quasi. Man denkt so, hey, die kann doch jetzt dieses Kind nicht entführen, das ist auch schlimm für das Kind und keine Ahnung. Mhm. Und dann am Ende kommt raus, weil willst du das erzählen?
Ja.
Was nämlich der große Spin-off ist.
Genau, der große Spin-off ist quasi, dass sie den Jungen dann quasi zu seinen Eltern, quasi Adoptiveltern zurückbringt, was halt die beiden sind, mit denen sie ein Verhältnis hatte. Boom. Und nicht nur das, stellt sich auch raus irgendwie, dass sie schwanger ist von dem Typ, also ne, von dem Feuerwehrmann. So, und dann ist es halt irgendwie so diese Idee so, naja, dann habe ich mich halt von dem Typ schwängern lassen, so, damit quasi der Junge dann ein Geschwisterkind hat und dann will der ja mit seinem Geschwisterkind abhängen und dann kann ich immer in der Nähe sein. Und du bist so, what the fuck? Okay, und am Ende leben die scheinbar zusammen oder so. Das ist ja dann nicht so ganz klar. Man sieht dann nur am Ende irgendwie, wie die halt da alle irgendwie in der Bude abhängen, da zusammen. So, und du denkst so, okay. Und aber alle wirken irgendwie so ein bisschen, also jetzt nicht, dass sie es jetzt scheiße fänden oder so. Das ist dann so. Und du denkst so, abgefahren. Okay.
Ja, ja, du denkst wirklich abgefahren. Vor allem, jetzt mal ehrlich, wenn man das im richtigen Leben machen würde. Da ist eine Person, die fängt, also erstmal mit beiden ein Verhältnis an. Das Witzige ist ja auch, dass die beide, also es ist schon clever aus manipulativer Sicht gemacht, weil sowohl die Scheidungsanweisung als auch der Feuerwehrmann können sich gegenseitig keine Vorwürfe machen, weil sie sich ja beide betrogen haben.
Richtig.
Zwar mit derselben Person, mhm. aber ne, das existiert. So, ist jetzt halt so, ne? Und genau, und ihr Freund, Mann, mhm. wie auch immer, den sie eigentlich selber hat, ja, der ist ja dann auch mehr so wieder beruhigt, weil die ja quasi den Sohn wieder zurückgeholt hat.
Richtig.
Und das wieder so gut gemacht hat. Und es ist trotzdem abgefuckt. Also mhm. irgendwie denkt man sich, also man ist so da zwiegespalten. Man denkt so, krass, dass du da die Eierstöcke dafür hattest, diese abgefuckte Scheiße durchzuziehen und mhm. das als Lösung in Betracht zu ziehen. Mhm. Und auf der anderen Seite auch Bewunderung für diesen krassen, großen Komplott, den man echt am Ende erst durchschaut.
Ja.
Und dann denkt man aber auch, es fühlt sich falsch an, weil hier so viele Leute benutzt worden sind für ihr Ziel eigentlich,
ja.
Dass es aus moralischer Perspektive sehr streitbar ist.
Ja, aber trotzdem habe ich irgendwie auch so voll Mitgefühl irgendwie mit ihr gehabt. So, weil ich fand halt, der Typ, mit dem sie da irgendwie zusammen war halt auch voll der Arsch. So, Ne? Also es ist halt irgendwie auch so, ich finde halt nicht, dass man irgendwie so am Ende denkt so, boah, sie ist voll die Scheißperson, sondern es ist eher so, ich glaube, dass sie auch voll viel gelitten hat. So, ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, konnte ich es nicht nur so negativ sehen. Und ich finde es trotzdem auch ein Film, der irgendwie, wo es auch irgendwie so ein Female Empowerment gibt, so, ne? Weil irgendwie ihre Freundinnen irgendwie sie so krass supporten und so und irgendwie sie auch gegen diesen Typ, der halt so scheiße zu ihr ist, irgendwie halt auch Partei für sie ergreifen und so, ne? Und ja, von daher finde ich es halt nicht nur, dass du denkst so, boah, was ist das für eine scheiß Person, sondern es ist halt irgendwie auch so, du merkst so, sie hat es halt irgendwie auch nicht einfach. Und wie der Typ ihr ja die ganze Zeit so Vorwürfe macht, so, ja, du hast ja unseren Sohn irgendwie einfach irgendwie weggegeben, ich habe dir ein Kind gegeben und so und du hast es einfach weggeschmissen, während er sich ja scheinbar auch wie ein scheiß Dad verhalten hat. So, na?
Also. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, nee, sie ist dann nicht nur Täterin, auf jeden Fall nicht. Und sie nimmt das dann halt selber in die Hand. Ja. Wie sie das macht, ist trotzdem krass. Ja. Aber ja, da hast du schon recht, der Typ ist auch wirklich ein Wichser. Also, dass sie ja überhaupt bleibt und das auch alles aushält und auch diese ganze Schuldfrage, die da mal im Raum steht, das ist schon immer sehr heftig. Auf jeden Fall kann man gucken, würde ich trotzdem als Empfehlung aussprechen, auch wenn er ein bisschen artsy ist. Ja. Die tanzen ja die ganze Zeit
Reggaeton,
genau, Reggaeton. Und sind aber trotzdem hübsche Bilder und ja, es ist halt artsy Leute, die auch ganz viel miteinander Sex haben, so richtige Sexpartys, wo ich immer so denke, das sieht ästhetisch schön aus im Film, ne, oder so halbwegs normal entstehend, ne, so logisch, wir finden uns ja alle zusammen und wir dancen so ein bisschen und dann fühlen wir uns ein bisschen horny und dann, ne,
sind wir auf einmal nackt.
Genau, und alles ist irgendwie ganz nett inszeniert. Und in echt habe ich aber immer RTL2-Reportagen im Hintergrund, wo man in weirde Swinger-Club-Sex-Partys ist, wo Gertrud hinter der Schmetterlingsmaske steckt. Und das ist so ein Bild, das weiß ich nicht, das ist Realität und das andere hätte man vielleicht erwartet. Genau. Ja, bei Nomadland, das ist ein Film, der ja schon länger natürlich durch Corona abgedreht ist, aber jetzt erst so in den Kinos kam. Und der ist mit der Hauptdarstellerin, unter anderem aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Missouri, nicht Missouri. Und das ist auch ein mega krasser Film. Also wer diese Three Billboards noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt angucken. Der ist harter Tobak, aber Nomadland ist auch nicht unbedingt leichter. Ich habe sehr viel geweint im Kino tatsächlich, weil das irgendwie total total in die Substanz geht und ich auch das Gefühl habe, dass durch diese Corona-Abstinenz man ja so in seiner eigenen Bubble die ganze Zeit war oder, naja, wie soll ich das sagen, so, man hatte nicht mehr so viel mit Sachen zu tun, die Emotionen getoucht haben, außer mit Angst vielleicht ums Sterben oder so. Ja. Oder eine Verlustsache und jetzt kommt man wieder so rein in so Filme oder Kultur und ne, wird da so reingeworfen und vielleicht habe ich deswegen mehr geweint. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, weil es wirklich ein guter Film ist und der ziemlich tief geht. Bei Nomadland, also wie gesagt, die Schauspielerin, das habe ich von extra noch rausgesucht, wie die heißt. Und zwar habe ich das wieder, ja genau, hier. Frances McDormand heißt sie und die ist verheiratet mit einem der Coen-Brüder, die ganz bekannt sind in Hollywood und ganz bekannte Filme produziert haben, auch Regie geführt und auch Autoren waren, zum Beispiel wie bei The Big Lebowski oder No Country for Old Men. Genau, und auch mit diesem Film geht die Schauspielerin da mit echt in die Tiefe und spielt eine ziemlich starke Rolle, weil sie ist, wie der Name schon sagt, Nomadin. Also sie hat quasi keinen festen Wohnsitz und das trifft tatsächlich sehr viele in Amerika, ne, dass auch quasi diese direkte Community der Leute, die in den Van leben, schon recht groß ist und die dann wirklich von Job zu Job fahren, Erntehelfer sind oder bei Amazon arbeiten zur Weihnachtszeit und ja, so alle Tätigkeiten halt anfangen, wo viele Saisonkräfte gebraucht werden und ihr Van dann halt ausbauen und vor allem tatsächlich auch viele ältere Menschen, zumindest wurde es im Film so dargestellt, ne, die auch nicht mehr viel vom Sozialsystem von Amerika zu erwarten haben und irgendwie, ja, auch alle vom Leben so gezeichnet sind. Und das ist sehr hart, weil das ist so die ganze Geschichte eigentlich, trifft das ganz gut im Kern. Alle wollen irgendwie ein bisschen auch wegfahren vor den schlimmen Verlusten, die sie gemacht haben und sind auf der Suche nach ein bisschen was Neuem und gehen auch tatsächlich in diesem Leben auf, ja. Also für viele bedeutet das halt auch uneingeschränkte Freiheit. Ja. Und das ist ein sehr, sehr schöner Film, der auch zu Recht, glaube ich, jetzt wieder nominiert ist. Und ja, also Nomadland, absolute Empfehlung.
Auf jeden Fall, voll nice. Auch nochmal anschließend an, ich glaube, das haben wir auch im letzten Podcast angesprochen. Ich hatte meinen Tattoo-Termin. Ich weiß gar nicht, ob wir außerhalb des Podcasts oder im Podcast drüber geredet haben. Auf jeden Fall habe ich mir meine Brust tätowieren lassen. was total absurd war, weil ich ja irgendwie mega die Panik hatte, so, ne? Und es war einfach das entspannteste Tattoo auf meinem, also auf was ich jemals bekommen habe. Von daher, wenn irgendjemand darüber nachdenkt, sich das Dekolleté tätowieren zu lassen, also ich fand's entspannt.
Echt, das ist krass. Also, aber ist das also, ist die Stelle, also diese Dekolleté-Stelle, die immer super beliebt ist, dieses gleich so auf dem Brustbein im Prinzip.
Also nicht so direkt quasi, wo die Brust ist, sondern halt irgendwie darüber. Also es ist so quasi zwischen Hals und wo deine Brust anfängt. Genau dazwischen. Also ein bisschen Höhe, okay. Schlüsselbein, so ein bisschen und kurz unterm Schlüsselbein sozusagen. Und ich war so erst, ich komme so an irgendwie und die Tätowiererin voll nett, so ich mag die irgendwie total so und sie so, na, bist du aufgeregt? Ich so, ich hab Panik. So, ich war so voll so, ich gehe davon aus, dass ich heute sterbe. Und sie so, versuch nicht zu viel drüber nachzudenken. Ich so, alles klar, that's helping. So, ne, wirklich. Und dann liege ich irgendwie da und sie so, okay, bist du bereit? Und ich so, geht so. So, und genau, und dann macht sie irgendwie so die erste Linie und sagt so, und? Und ich so, geht eigentlich? Und dann war ich so, ja, okay, das heißt ja doch nichts. So, die erste Linie muss ja doch nichts heißen. Aber es war wirklich so, es war so entspannt. Und dann so in der Mitte des Tattoos sage ich so zu ihr so, ey, ohne Mist, dieses Tattoo tut fast überhaupt gar nicht weh. Das ist das entspannteste Tattoo meines Lebens. Und sie so, boah, das ist voll das liebe Kompliment. Und ich so, ja. Und sie so, ja, und nächstes Mal kommst du wieder und hast so ein komplettes Chest-Piece. Und ich so, ja, kann ich ja jetzt machen, tut ja nicht weh. Ey, wirklich, überkrass. Also, weißt du, so Schmerzskala von 1 bis 10, ne? 10 ist Schlimmstes, war das eine 2.
Ey, das ist echt krass, hätte ich nie gedacht.
Ich auch nicht.
Wirklich, hätte ich nie gedacht.
Ja, von daher.
Aber hast du dich nicht vorher mit anderen Leuten unterhalten oder so, dass das auch wirklich wehtut?
Ja.
Also, das ist nur dein krass, also hast du da keine Nerven anscheinend?
Also, keine Ahnung. Also, das Ding ist halt, sie hat halt gesagt einfach, klar, es kommt eben immer so drauf an. Natürlich irgendwie, was ist man auch, ne? In was für einer Stimmung ist man? Und aber auch so, keine Ahnung, gerade irgendwie für Menschen, die einen Zyklus haben, wo befindest du dich in deinem Zyklus, ne? Bist an manchen Stellen mehr schmerzhaft, an anderen weniger. So, ne? Und scheinbar habe ich irgendwie einen guten Tag erwischt, so, und zwar echt überentspannt. Es gab echt so Stellen, da habe ich nichts gemerkt, wo ich dachte so, hä, macht sie überhaupt was? Überentspannt. Das Einzige, was ein bisschen weird war, war natürlich irgendwie, dass sie sich immer zwischendurch mal sehr auf meine Brust lehnen musste. Und dann habe ich mich gefühlt irgendwie, wenn ich irgendwie zum Lungenarzt gehe und meinen Lungenfunktionstest mache, weil da kommt immer das, du sollst ja mal so, musst du ja dieses Ding in den Mund nehmen und dann so atmen, ne? Und atmest halt irgendwie dieses Gerät rein. Und dann ist immer zwischendurch, sagt jemand so, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. So, und dann kommt immer so ein Verschluss. Und du sollst so gegen den Verschluss weiteratmen, was sich super weird anfühlt auf jeden Fall. Also es ist halt einfach wie, als würde dir quasi jemand, ja, quasi deinen Mund abdrücken, so, und du sollst aber weiteratmen, so ungefähr. Und so hat sich das bei dem Tattoo zwischendurch angefühlt, wenn sie sich auf meinen Brustkorb gelehnt hat. So, und immer wenn sie wieder runter war, war ich so, okay, ich muss weiteratmen, okay, es kommt der Verschluss, du musst weiter gegen den Verschluss atmen. Das war
ja, weird. Aber es ist schon krass, was so Druck auf den Brustkorb ausmacht, ne? Also, das denkt man gar nicht, aber das ist schon echt fies, ja. So, glaube ich.
Also, ich glaube, wenn man da schnell in Panik gerät, so, dann ist das nichts für einen, auf jeden Fall. Aber ich denke so, ey, ich habe Asthma irgendwie, seit ich 8 Jahre alt war, ich habe mein Leben lang trainiert für diesen einen Moment.
Du so, jetzt ist er gekommen, finally.
Gegen den Verschluss atmen, das kann ich. Ja, das war witzig auf jeden Fall. Und ich habe sie halt auch gefragt so, ey, hast du so Tipps, ne, bevor sie angefangen hat, hast du so Tipps, wie ich atmen soll? Weil ich meine, ich will ja nicht wackeln die ganze Zeit. Und sie so, ja, versuch mal einfach so die ganze Zeit irgendwie so in einem Tempo irgendwie gleichmäßig zu atmen. Ich passe mich dann einfach so ein bisschen deine Atmung an. Und wenn es irgendwie du dich zu viel bewegst oder so, sage ich dir Bescheid. Aber es war echt entspannt. Und sie hat auch gesagt so, ja, mit der Zeit hat man gemerkt, dass du immer entspannter geatmet hast. So, weil am Anfang habe ich halt natürlich ein bisschen aufgeregter geatmet, weil ich Angst hatte. Und dann, als ich gemerkt habe, oh, ist eigentlich entspannt, dann habe ich echt auch entspannter geatmet. Sie so, ja, hat man gemerkt. Aber ich war voll entspannt. Ja.
Also ja, ich finde das auch immer noch krass und ich bin ja auch noch am Überlegen, ich würde mir gerne die Knie tätowieren lassen und so. Ja, genau deswegen. Nein, aber bin ich immer noch am Überlegen, weil ich auch denke, dass das doll wehtut. Aber erstmal finde ich es cool, wenn Leute Knie tatsächlich tätowiert haben. Ja. Und zweitens habe ich so viele Narbenscheiße an den Knien und so, dass ich da gerne was Witziges drüber tätowieren lassen würde.
Ja.
Und naja, mal gucken. Mhm. Aber ja, Wade war, glaube ich, auch noch super entspannt bei mir. Aber die anderen taten echt alle weh.
Ich fand,
also,
Wade war mein schlimmstes Tattoo. Wade bin ich gestorben. Das war bei der gleichen Tätowiererin, wo ich jetzt war. Und ich war einfach so, ey, war, als du mir die Wade tätowiert hast, schlimmstes Erlebnis. Also jetzt, wo du mich jetzt auf der Brust tätowierst, entspanntestes Erlebnis.
Also man muss dazu sagen, Wade trifft nicht ganz, wenn man wirklich von der Wade nur von hinten redet, dann ist das schon die seitlichere Wade.
Ah, okay.
Vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied, ob du auf diesen direkten Wadenmuskel tätowierst oder so ein bisschen seitlich bist. Mhm. Wir müssen nochmal über TikTok reden und über Reels. Okay. Und
deinen Konsum und dafür, dass du mir nachts immer Reels schickst, obwohl du gesagt hast, du willst nachts nicht am Handy sein.
Ja, genau. Nein, darüber möchte ich nicht sprechen. Das mache ich mit meinem Handy und mir aus immer ganz schlimm. Ich kriege ja dann immer so am Ende der Woche so eine Zusammenfassung, wie viele Stunden ich meine Bildschirmzeit wieder überschritten habe.
Ne?
Ich gucke ja dann wirklich, wirklich stundenlang wieder schwarz-weiß, was ich schon mal erzählt habe. Ja. Dann Reels und das wirkt auch nicht so in schwarz-weiß, aber ist mir auch egal. Ich finde das irgendwie auch witzig mittlerweile. Es strengt meine Augen tatsächlich nicht mehr so an, also es hilft schon. Aber ja, und dann ist es halt brutal, wenn dann so kommt, 20 Stunden überschritten, 17 Stunden überschritten. Mhm. Und ich denke so, ja, okay. Und zwischendurch kriegst du ja auch noch so Meldungen, die so hochploppen, wo du sagst, hey, du Vollpfosten, du solltest jetzt eigentlich schon seit 3 Stunden im Bett liegen und nicht mehr hier auf diesem Handy rumtippern. Also zumindest ne, im Bett liegen, aber das Handy nicht mehr so viel anfassen.
Ja.
Ha, naja. Aber auf jeden Fall bin ich in so Bubbles gekommen. Diesen Trend kennst du bestimmt auch. Wo man sagt, hallo, erzähle mir ein Lifehack, den du bisher noch nicht kanntest oder der, den du lange nicht kanntest und der jetzt aber ein fester Bestandteil deines Lebens ist.
Aha.
Und da kommen so ganz weirde Lifehacks, wo ich auch immer denke, Leute, nicht alles ist ein Lifehack. Und zwei Lifehacks, da bin ich mir auch nicht so richtig sicher, die haben mich bis heute beschäftigt, ob es ein guter oder ein schlechter Lifehack ist.
Aha.
Und zwar zum einen, wenn man Sushi isst, ne?
Mhm.
Und manchmal hat man ja auch so komplette Rollen vom Sushi, ne? Die noch nicht geschnitten sind, oder wenn du es zu Hause machst, keine Ahnung. Auf jeden Fall in diesem TikTok-Reel war das so, da war quasi diese Rolle da komplett mit Sushi, wo aber quasi so wie klassische Makis, ne? Also kein Inside-Out-Rolls
ja.
oder so. Und da gibt's immer die kleinen Fische beim Sushi, wo die Sojasauce sich drin befindet,
mhm.
ne? Und diese Person hat quasi diesen Fisch aufgeschraubt und dann hat die den Fisch in die Sojarollen reingestochen.
Aha.
Und Sojasauce reingedrückt.
Okay.
Und das hat sie quasi in diese ganze Rolle so gleichmäßig gemacht. Und damit hatte sie die Sojasauce schon in der Rolle.
Okay.
Und musste die nicht mehr quasi mit Stäbchen oder so einditschen in die Sojasauce.
Mhm.
Und ich bin mir, also erstmal denke ich, dass alle Menschen, die es in Japan sehen würden, quasi umfallen würden, weil das echt da nicht cool ist, wenn du sowas machst.
Keine Kultur. Keine Kultur haben diese Leute.
Keine Kultur, genau. Aber für hier, ich meine, die sehen das ja nicht, dass wir das machen. Oder, ne, das, also, da, ich glaube, ich würde auch umfallen, wenn die wüssten, dass bei europäischen Sushi ganz viel Hühnerfleisch ist. aber was denkst du? Ist das ein guter Lifehack oder ist das ein beschissener Lifehack?
Naja, ich frag mich halt irgendwie so, okay, du musst es ja vielleicht irgendwie gut portionieren irgendwie, weil ich glaube, wenn du zu viel reindrückst, dann läuft das vielleicht einfach dann so raus wieder. Und ist, oder es ist auch innen einfach dann super matschig oder so. Keine Ahnung, also ich bin ja jetzt auch nicht krass die Sushi-Connoisseur, so, ne? Also ich esse nicht so oft Sushi, von daher kann ich das jetzt so schlecht einschätzen, ob das jetzt eine super gute Idee ist. Aber ich verstehe jetzt auch nicht, was man für ein Problem damit hat, einfach das Sushi halt also da rein zu dippen. Also was ist das Problem?
Ja, weiß ich nicht, viele solche Lifehacks sind so. Also wo man denkt, ja, kann man so machen, aber hat jetzt mein Leben auch nicht wirklich viel verbessert, so.
Ja.
Und ein anderer Lifehack, also ich bin auch immer noch zielgespalten dazu, zumal bei mir zumindest Sushi auch immer so kommt, dass das schon geschnitten ist. Also ich krieg das gar nicht in diesen Rollen.
Ja.
Und ein anderer Lifehack, wo ich auch super unsicher bin, ist dieses Nudelausgießprinzip. Also normalerweise, du kochst Nudeln, ne, dann hast du den Nudelsieb und dann nimmst du ja den Topf und schüttest die Nudeln im Nudelsieb ab. Weiß ich nicht, ich mache nicht mehr kaltes Wasser drüber. Manche Leute machen kaltes Wasser drüber. Ich denke immer, dann werden die wieder kalt.
Ja, ich mache es immer nur so daneben, das kalte Wasser, damit nicht das super heiße Wasser quasi durch mein... Ich habe immer Angst, dass irgendwann mir mal mein, wie nennt man, dieser Ablauf irgendwie kaputt geht, wenn du da so viel heißes Wasser reinschüttest, denke ich immer.
Ach
so.
Ich hab mal so einen Ablauf heißes Öl reingeschüttet. Das ist keine gute Idee. Das kann ich sagen, weil das knuspert dann, als wenn du was frittieren würdest.
Ja.
Also, ja, richtig, Wasser. Und bei diesem Trick geht es aber darum, dass man das Nudelsieb nimmt, das in den Topf reinstellt, also an den Topf ran, weißt du?
Ja.
Also du stülpst das quasi auf den Topf, fasst dann das Sieb mit dem Topf an und stülpst das dann um. Und das hat natürlich den Effekt, dass das Nudelwasser rausfließt, aber die Nudeln im Topf bleiben.
Ah, also du stülpst das quasi andersrum rein. Also,
genau.
Ah, okay. Mhm.
Hm. Ist das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll? Also ich habe viele Gedanken dazu, die mein Gehirn nicht mehr loslassen, seitdem ich das gesehen habe. Ah, das kann ich nicht mit jedem Sieb machen. Weil nicht jedes verfickte Sieb passt in den Scheißtopf.
Richtig.
Ich habe ein dreieckiges Sieb. Das funktioniert gar nicht.
Ja.
Dann B, läuft das Wasser komplett ab?
Ja, und C, so ich sehe da irgendwie sehr viel Potenzial für, dass man sich verletzt.
Warum sollte man sich da
verletzen? Weiß ich nicht. Wenn du die Hände dann so nah dran hast oder so und dann eventuell das Wasser auf deine Hände läuft oder so.
Achso, du meinst, wenn du so schief hältst oder so?
Ja, keine Ahnung. Ich finde es schon ein bisschen gruselig.
Ja, also ist so, bin ich auch sehr unsicher, ob das wirklich ein Lifehack ist und den man wirklich nutzen kann, der wirklich gut ist. So.
I don't know. So.
Und du hast noch nie solche Lifehacks gesehen?
Nee, aber was ich sehe, was ein bisschen in die Richtung gibt, es gibt so einen TikTok-Account irgendwie von so einem Typ, der ist so cool, ich lach mich so tot, der macht halt immer so Stitches auch, ne? Also so ein Video von jemand anderem und macht dann irgendwie seinen Teil dazu. Und da siehst du halt auch so Leute, die komplett absurden Scheiß machen. Auch so Lifehacks oder so, die komplett bescheuert sind und sinnlos. Und so als Beispiel, ne, war irgendwie sowas, keine Ahnung, du siehst irgendwie so Leute und dann ist da irgendwie so eine Pfütze und dann, keine Ahnung, bewegen die sich super kompliziert über diese Pfütze, so, ne, irgendwie mit, oh ja, und ich mache irgendwie so einen halben Salto und keine Ahnung, so als wäre das irgendwie mega das krasse Ding, irgendwie über diese Pfütze zu kommen. Und dann kommt so sein Teil, er steht so vor der Pfütze, läuft einfach um die Pfütze drumrum, so, und ist immer so, hä? So, und du denkst halt so, ja, Mann, weißt du, immer so diese Videos, wo du denkst so, der kommt denn auf so eine bescheuerte Idee, man kann das ist doch total einfach, wie du das machen kannst. Und er quasi dann immer so, wie normale Menschen das einfach machen würden, statt du machst es hart kompliziert irgendwie, es macht überhaupt gar keinen Sinn. So, und da sind halt auch so Lifehack-Sachen dabei, wo du denkst so, what the fuck? So.
Ja, ich weiß nicht, ob wir über denselben Account reden, weil ich kenne auch so einen Account, der das macht. Das ist der Typ, der dann immer so mit den Händen dann so drauf zeigt und nochmal so.
Genau. Look, so, genau.
Look. Ja,
so ein schwarzer Dude aus den USA ist das, glaube ich, so.
Ja,
ich finde
genau,
den
ist
so geil, ich lache mich so tot die ganze Zeit.
Der ist auch mega der Star mittlerweile.
Ja, auf jeden Fall. Dem folgen Millionen Leute irgendwie auf TikTok. Aber es ist auch echt witzig.
Es ist wirklich witzig. Und vor allem mit diesem, was sehr erfrischend ist, ist, dass das wahnsinnig viel Understatement ist.
Ja.
Ne? Also das ist keine krasse Inszenierung, keine krasse Kamera, kein krasses Ringlicht. Er sagt auch quasi fast nie was.
Ja.
Ne? Und das ist, ja, das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich weiß auch nicht, ob die Leute diese dummen Lifehacks, ne? Also da gibt's auch einen, der ist so bescheuert, da hält jemand, eine Tasse falsch rum, stellt die falsch rum hin und gießt das von oben ein.
Ja.
Wo man denkt, warum?
Ja.
Also ich weiß auch nicht, ob die das für Klicks einfach nur generieren. Weißt du, um einfach
voll
zu sagen, und dass dann Leute sagen, guck mal, wie dumm.
Ja.
Das machen tatsächlich ja viele. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so der Sinn der Sache ist, natürlich ist es trotzdem massivst bescheuert.
Voll.
Also
auf jeden Fall, ich glaube, das war auch mal so ein Video irgendwie, wo so Leute dann irgendwie so, keine Ahnung, ihr dreckiges Geschirr und so, und dann haben die das so komplett abgeleckt quasi, dass wieder sauber ist. Und er so, hat einfach so einen Teller, isst den auf, wäscht ihn einfach ab und stellt ihn sozusagen. Denkst halt auch so, ja Mann, ey, was los?
Es gibt aber so einen anderen Typ, der macht das manchmal auch so ähnlich. Der ist, glaube ich, genauso Asiate müsste das sein. Oh Gott, ja, ich glaube. Mhm. Und der hat auch so einen Channel, der redet zwar mehr, aber der parodiert sowas auch. Mhm. Hat er zum Beispiel auf einen Clip reagiert, wo eine Pizza gegessen hat. Und so war so nice Pizza. Und die knabbert wirklich nur so 2 Millimeter ab vom Rand. Also so würde niemals jemand eine Pizza essen, ne? Und er nimmt dann ein Glas Wasser und leckt quasi wie eine Katze ins Glas Wasser und sagt, nice, water. Also. Und das war da auch echt gut, den folge ich auch total gerne.
Ja,
auf jeden Fall, das sind so Sachen, die mich da nicht loslassen. Aber noch als Letztes, was ich mega gut finde als Trend, das haben wir uns auch mal schon hin und her geschickt, diese Episoden, how fucked up is fucked up.
Ja. Wirklich.
Und das sind echt gute Sachen. Also ja, aber ich muss trotzdem immer noch sagen, der Quote ist immer noch lang. Also man muss wirklich gewisse Accounts haben, die man am besten auch folgt. Weil wenn man so, ich bin ja dann immer nur bei Instagram, ich gucke dann immer nur Reels so nacheinander an und wisch die weg. Und da ist auch wirklich viel Scheiße dabei.
Ja.
Also bis man irgendwas, was wirklich lustig ist oder was wirklich innovativ ist oder wo man denkt, ah, das ist ja eine coole Sache, cooler Filter genutzt oder irgendwas, der sucht man echt lange.
Ja, ich muss auch sagen, dass Reels funktioniert für mich nicht so gut, weil ich halt mehr auf TikTok dann abhänge. Und ich habe das Gefühl, der Instagram-Algorithmus weiß nicht so richtig, was ich mag, weil ich das halt so selten gucke, irgendwie Reels, so, dass ich immer nur so Mist bekomme. Aber wenn ich halt auf TikTok gehe, weil da halt ich dem Algorithmus schon voll gefüttert habe irgendwie mit Sachen, die mich interessieren, kriege ich halt nur so geilen Scheiß die ganze Zeit. So.
Ja, das, ja, ich muss vielleicht auch ein bisschen mehr herzen und so. Ja. Ich herze immer sehr selten, weil bei mir, ich denke immer so, ah, oh, das ist, wenn ich jetzt ein Herz gebe, da muss es schon richtig gut sein. Ja. Da musst du mich schon richtig zum Lachen gebracht haben und ich muss denken, oh, witzig. Und ja, das, da fütter ich den Algorithmus vielleicht auch zu wenig und gleichzeitig denke ich, ja, Algorithmus sei verwirrt. Bin ich jetzt christliche Fundamentalistin oder liebe ich Meerschweinchen?
Das könnte alles sein. Aber ohne Mist, alles sein. Dieses Video, was du mir geschickt hast, irgendwie mit dem Typ und seiner Wäsche, so, I mean, keine Ahnung, wer stapelt denn seine Wäsche so in der Waschmaschine?
Ich weiß es nicht.
What the fuck, Serienkiller, ey.
Also das ist so, genau, für alle, die das vielleicht nicht gesehen haben, ihre Bubble, das war ein Reaction-Wheel auf dieses Waschmaschinen-Video von einer, die gesagt hat, okay, mein ganzes Leben ist nicht so geordnet wie diese Waschmaschine. Mhm. Und ja, und jemand hat wirklich, also die Waschmaschine sieht aus, als wenn das ein Schrank gewesen wäre, wo jemand ein T-Shirt wieder rausholt. Ja, also so ordentlich war das da drin.
Unnormal.
Und dann ist auch mein Gedanke, das wäscht das dann überhaupt richtig?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist dumm.
Weil, ja, ich denke auch, das ist dumm, weil du holst ja dann, die, das kann sich ja gar nicht entfalten. Dieses Waschmittel muss ja überall so rein. Also das ist so mein Gedanke dahinter. Weil ich habe manchmal auch schon Sachen ein bisschen gefalteter, aber eher durch Zufall da reingehauen. Mhm. Und die holt man tatsächlich fast wieder so raus. Weil natürlich, wenn du nicht gerade nur zwei Pullis wäschst, die Wäsche gar nicht so doll hin und her schaukeln kann. Aber ein Phänomen, was immer passiert, finde ich, wenn man wäscht, und zwar wenn man Bettwäsche wäscht und du wäschst zum Beispiel noch ein paar Handtücher mit oder, keine Ahnung, Stoffbeutel oder what the fuck, irgendwas anderes, was kleiner ist als diese Bettwäsche, landen die Sache immer in der Bettwäsche. So, kennst du das Phänomen?
Ich glaube, ich wasche selten Bettwäsche zusammen mit was anderem, deswegen habe ich das noch nicht erlebt, aber ich werde es mal ausprobieren, um zu gucken, also, ob der Punkt stimmt.
Ich habe das Gefühl, das muss ich dann immer ausschütteln. Das ist dann wie, als hätte quasi, dass ich wie so einen Wäschesack reingesaugt in den Bezug. Mhm. Ja,
möglich.
Als letzten Fun Fact Random Part, ich war gestern einkaufen im Rewe und da habe ich gesehen, dass Haribo jetzt eine Sonderedition hat. Und vielleicht sind ja Nintendo-Fans hier außerhalb von dieser Bubble. Und wenn ja, dann die haben eine Sonderedition von Super Mario rausgebracht. Man kann jetzt Super Mario Sachen essen.
Okay. Ist Bowser dabei?
Nee, die haben nur die einfache Sachen genommen. Ich glaube, die Feuerblume ist dabei. Aha. Dann, ich glaube, das Fragezeichen dabei. Die Schildkröten sind natürlich dabei. Mhm. Und so, das gibt's auch in der vegetarischen Variante. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Sonderedition ist, die ewig bleibt oder nicht ewig bleibt. Aber es gibt ja so Leute, die mögen das total. Siehe DM. Wir kaufen Mops Klopapier. Mhm. Und deswegen dachte ich, erwähne das mal hier. So, wir haben jetzt noch ein paar wunderbare Rubriken vor uns. Und es ist ja wieder ein neuer Monat. Es ist ja Juli. Und damit ist es auf jeden Fall Zeit für...
Hallo, um zu Zeit. Tier. Der. Monat.
Und dieses Mal habe... ich habe wieder was ausgesucht, welches süße Tier wir uns widmen. Und zwar ist es diesmal ein Hamster. Oder beziehungsweise Hamster generell. Und das hat damit zu tun, weil ich jetzt quasi mit einem Hamster zusammenlebe.
Was? Tatsache?
Indirekt.
Okay, okay.
Bei uns kam letztens im Hauschat die WhatsApp-Nachricht, dass jetzt ein Hamster mehrere Tage im Haus sich befindet. Und zwar habe ich vor meiner Wohnung so eine Art wie kleine Sitzmöglichkeit oder kleine Aussparung. Ich weiß nicht, ob das früher mal ein innerer Balkon war. So ein bisschen muss man sich das vorstellen. Mhm. Und da lebt dieser Hamster jetzt. Also wenn wir den Nachbarn anscheinend auf den aufpassen müssen.
Okay.
Und der kann auch gerne besucht werden. Das mache ich auch jeden Tag.
Ja, wenn er vor deiner Tür ist.
Ich bin auch, also auch schon rausgekommen, wenn ich gar nicht los musste, irgendwo hin, um den Hamster zu sehen. Und der heißt Fidili Pupsili.
Okay.
Und ich dachte, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt mit Fidili Pupsili hier auf meiner Etage lebe und nicht mehr so viel über Hamster weiß. Mhm. Also, und deswegen dachte ich, das wäre gut, dass jetzt mal ein bisschen hier wieder die Gesellschaft mehr über das geheime Leben der Hamster erfährt.
Alles klar, leg los.
Wir fangen mal an mit der allgemeinen Beschreibung auf Wikipedia. Die fand ich sehr gut, weil die sind ja immer sehr, sehr weird teilweise. Ja. Sehr wissenschaftlich. Die Maus- bis rattengroßen Hamster sind von wühlmausartiger Gestalt, jedoch meist mit kurzem Schwanz. Sie besitzen jeder Kieferhälfte 3 bewurzelte Backenzähne, deren Höcker in 2 Längsreihen angeordnet und durch Schmelzleisten meist kreuzweise miteinander verbunden sind. Die innenliegenden Backentaschen dienen dem Transport der Nahrung.
Wow.
Das fand ich immer super, das ist so eine kleine Einleitung. Mhm. Und wenn wir diesen Kauapparat gleich mal bleiben, den nennt man sogenannten myomorphen Kauapparat. Und der ist unterschiedlich zu den anderen mäuseartigen Tieren, weil die sich schräg tatsächlich bewegen. Und die anderen bewegen sich nicht schräg, also die haben so einen ganz komischen Winkel. Mhm. Und unser lieber Hamster hat 16 Zähne nur. Und wie auch hier oben schon erwähnt, haben wir auf jeder Kieferhälfte einen Nagezahn und 3 Backenzähne und Eckzähne. Und Vorbackenzähne, die gibt's quasi nicht. Und die haben so große Lücken, wo quasi dann die Zähne voneinander getrennt sind. Mhm. Und diese Backentasche, der lateinische Fachbegriff wäre hier Saccus paraorales. Oh Gott, Saccus paraorales. Auch guter Tipp, wenn ihr Geigenraten spielt, nehmt lateinische Begriffe. Errät keine Sau, niemals. Ihr gewinnt immer. Genau, und diese blinzackartige Ausstülpung der Backenschleimhaut ist ja für Hamster super wichtig. Und die können ja ganz, ganz, ganz viel Futter da rein transportieren. Und man hat so festgestellt, dass bei einem Goldhamster ungefähr 20 Gramm reinpassen und beim Feldhamster 50 Gramm ungefähr.
Okay.
Was echt schon viel ist. Und bei Wikipedia kann man sich auch so ein Bild angucken von einem präparierten Hamster, wie das aussieht, wenn diese Pflanzensamen da in den Backentaschen sind. Mhm. Und ein Fact hat mich tatsächlich ein bisschen geflasht nochmal, weil das war mir nicht so bewusst. Und zwar bei der Ernährung. Ich wusste ja, dass Hamster... Of course, ne, so Pflanzensamen und so, ne, sie lieben und sich da auch pflanzlich ernähren. Und das ist auch das, was die hauptsächlich auch im Wintervorrat natürlich sammeln, ne, weil ist ja logisch, lässt sich auch super gut stapeln, der ganze Shit. Mhm. Aber es kann auch passieren, dass sie gelegentlich so Insekten, Eidechsen, Frösche, Mäuse und andere Kleinsäuger wie junge Vögel und Schlangen erbeuten.
Krass.
Oder? Und ich dachte so, wie jetzt? Diese kleine süße Hamster frisst andere kleine Minimäuse?
Wow. Ey, das ist ja heftig. Aber ich meine, Hamster ist ja jetzt auch nicht so riesig. Okay, ein Hamster irgendwie in der Wildnis, irgendwie so ein Feldhamster, ist natürlich ein bisschen größer als so ein Goldhamster, den man zu Hause hat. Aber trotzdem ist er ja kein Riesentier.
Nein, ist kein Riesentier. Und ich war so, okay, was? Und du tötest junge Vögel? Oh mein Gott, du Monster.
Du Monster.
Also klar, das ist nur ganz selten, dass sie das machen. Das steht ja auch extra mal in den Artikel. Aber es kann trotzdem passieren. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt einen Hamster zu Hause habt, vielleicht seht ihr den jetzt mit anderen Augen.
Mhm. Ja, voll. Und das Ding ist, was ich über Hamster weiß, weiß ich auch nur über eBay Kleinanzeigen, weil ich folge da so ein paar Leuten irgendwie, die so hier Vermittlungen irgendwie machen aus so Pflegestellen, irgendwie oft eben von Ratten. Deswegen bin ich da so ein bisschen irgendwie am Start, um zu gucken, ob eine kleine Ratte vielleicht ein Zuhause braucht. So, deswegen gucke ich da immer. Und da war auch letztens mal ein Hamster dabei, so, ne? Und das war sehr interessant, weil die legen immer sehr viel Wert darauf, quasi, dass die natürlich auch ein gutes Zuhause kommen, die Tiere. Und dass Leute halt auch wissen, worauf sie sich einlassen. Da war so beschrieben, so ganz groß so, Hamster sind keine Kuscheltiere. So. Und da war ich echt so krass interessant, weil das Ding ist halt, dass Hamster sind ja auch so Tiere, die oft so kleine Kinder oder so haben. Und das Ding ist, dass das aber richtig dumm ist. Weil das sind halt nicht so Tiere wie so ein Meerschwein oder sowas, was du halt so kuscheln kannst. Sondern Hamster haben gar keinen Bock zu kuscheln. Das finde ich ganz scheiße. Du solltest auch, die schlafen ja den ganzen Tag und sind ja dann nachtaktiv. Und du darfst sie halt, wenn die schlafen, nicht wecken, weil das setzt die so krass unter Stress, so dass sie da richtig krank von werden. So, ne? Also man soll Hamster eigentlich ganz doll in Ruhe lassen in erster Linie. Wo ich dachte, krass, okay, das heißt so ein Tier, also der hängt eigentlich nur so für sich rum. Der hat eigentlich gar keinen Bock auf Menschen. So, ne? Und trotzdem ist es ja so ein Tier, was sich aber viele Leute irgendwie mit Kindern anschaffen. Wo ich denke, ist doch voll doof, weil wenn du gar nicht so mit dem spielen kannst oder so, weil der das voll scheiße findet, das ist ja auch ungünstig, finde ich.
Ist super ungünstig, mhm. Vor allem, du kannst den, auch wenn du gerade Kinder hast, die bleiben ja auch nicht so lange wach, also ja. Die können ja noch nicht mal den Hamster beobachten, während der Dinge macht. Und also ich finde auch tatsächlich, dass man so wieder ein bisschen mehr weggehen sollte auch von diesen, naja, klassischen Haustieren so und sich wirklich damit beschäftigen soll. Ich hatte auch mal einen Hamster und da war ich auch so ein bisschen verblendet davon von, oh, klein süß, oh, ja, der liebt dich wirklich nicht. Ich kann das auch nur bestätigen, es ist so. Und er hat mich auch einmal mega krass gebissen, weil er sich auch gestört gefühlt hat so und ich wollte in seinen Käfig irgendwas machen. Und ja, es ist, also hier... ist es so, dass Fideli Pupsili, der hat sich nicht so krass eingebaut. Also man sieht ihn tatsächlich sogar beim Schlafen relativ gut, weil der, ja, normalerweise kriegt er so, dass die mega krasse Höhlen sich machen und man die dann gar nicht gut erkennt mehr oder sehr tief verbuddeln, aber der ist relativ weit oben. Der hat auch eine Frozen-Futterbox.
Okay.
Ja, die war bestimmt mal für Stifte gedacht, aber da liegen jetzt immer Leckerlis und so drin. Und genau, aber ansonsten, ja, ich meine, die sehen, und das Fiese ist auch, dass die Hamster so aussehen, als wenn sie gerne gekuschelt werden würden. Ne? Also als wenn die gerne angefasst werden würden. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass man das nur mal überdenken sollte und sich vielleicht auch so unpopulärere Haustiere für Kinder holen sollte, die sie mal anfassen können.
Ratten
und sowas,
sind voll gute Tiere für Kinder tatsächlich. Weil die sind halt, wenn die ausgewachsen sind, halt nicht so super klein. Und Ratten haben halt Bock zu spielen. So, ne? Und die sind halt so dämmerungsaktiv, deswegen halt nicht nachtaktiv und pennen halt den ganzen Tag, können sich gut selber beschäftigen, so, ne? Aber so für Kinder sind Ratten zum Beispiel eigentlich ziemlich gute Tiere.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Genau, und weitere Fun Facts sind auch noch, wenn wir schon bei der Fütterung oder was die so fressen und Wintervorrat sind, es wurden sogar, steht zumindest hier, in den Vorratskammern von so einem Feldhamster, Vorratskammern wurde bis zu 90 Kilogramm Pflanzenmaterial gefunden, ja, die halt quasi dieser kleine Feldhamster da alleine reingetragen hat.
Wow, oh Gott.
90 Kilo. Krass. Das ist echt krass. Also die machen das ja für sich irgendwie nur so. Also die haben da keine Kommunen.
Ja, die leben alleine, ne?
Die leben alleine, genau. Und die, ja, Hamster da, also was Sinne des Wortes, echt ganz viel Shit zusammen. Mhm. Und genau. Und wenn die in ihre Backentaschen erlernen, das haben vielleicht manche auch schon mal gesehen, gibt's auch sehr süße Videos, dann drücken die ja so mit ihren kleinen Vorderpfötchen da drauf und pressen das Ganze dann wieder raus.
Oh, süß.
Es ist wirklich sehr, sehr niedlich. Und wer sich immer gefragt hat, warum heißt denn der Hamster Hamster? Das ist jetzt auch wieder ein sehr wissenschaftlicher Text, den ich auch nur so vorlesen kann, weil so richtig mit der Sprachwissenschaft habe ich mich ja nicht beschäftigt. Und zwar, das ist eine Entlehnung des hypothetisch urslawischen Begriffs Komestra, denke ich, dass ich das so ausspreche. Es ist mit sehr vielen komischen Lauten geschrieben. Und im 11. Jahrhundert bezeugt sich die russisch-kirchenslawische, kirchenslawisch Komestor. Ah ja, alles klar, okay. Also das war quasi das Urslawische und hat sich das in dieses russisch-kirchenslawisch weiterentwickelt. Ihr habt jetzt beim Hören wahrscheinlich keinen Unterschied feststellen können, aber hier ist eine andere Schreibweise. Aha. Also es hat sich weiterentwickelt. Und um 1000 hat das quasi dann im Althochdeutschen Einzug gehalten als Hamustro. was jetzt ein bisschen besser auch auszusprechen ist und vielleicht auch ein bisschen mehr natürlich an diesen Begriff Hamster erinnert.
Ja.
Und dann entwickelte sich das zum im Frühneuhochdeutschen zu Hamster, auch mit einem P teilweise geschrieben. Und dann ist natürlich dann der Hamster so unterstanden. Und irgendwie stammt es aber aus dem Altiranischen, auch dieser Hamsterbegriff, was da hier so viel hieß wie Hameister, glaube ich, wer nieder zu Boden wirft und unterdrückt.
Okay.
Ja, wie das so auf den Hamster, ich meine, weil der so flach am Boden immer ist, ich weiß es nicht. Die können sie ja wirklich sehr, sehr klein machen und sehr flach. Genau. Das sind Fun Facts zu unserem wunderbaren Tier des Monats.
Wow. Abgefahren. Danke dir dafür.
Ja, kein Problem. Und holt euch keine Hamster.
Nee, die armen Tiere, die wollen ohne euch leben.
Und ohne euch Vorräte anlegen. Ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt doch gleich mal weiter. Und zwar reden wir darüber, was eigentlich so richtig abgefuckt war in den letzten 2 Wochen.
Sind so, Welt, lass mich nur. Ich glaube, eigentlich sind die cool.
What the fuck?
Wie schockierend. Das war das so schockierend.
Das ist super schockierend.
Favorite Moments.
So, hast du was auf deiner Liste?
Ja, also ich habe zwei Dinge. So, ich bin ja immer so ein bisschen in meiner YouTube-Wolke, ne? Also das ist jetzt vielleicht nicht das aktuellste Thema der Welt, aber die Videos waren relativ aktuell. Und zwar, ich gucke halt irgendwie relativ viele so Tattoo-Videos, so. Und da ist, es gibt von Inked Magazine, genau, die haben halt irgendwie so immer, wo die so mit Tätowierern und Tätowiererinnen halt irgendwie so Interviews machen zu einem bestimmten Thema. So, und die dann halt irgendwie fragen, sowas wie, was war dein abgefucktestes Erlebnis mit einem Kunden oder sowas? Oder was war das bescheuerste Tattoo, was du je gestochen hast? Und dann war aber so ein bisschen auch die Frage, so von wegen, wie viel ist zu viel? So, ne? Und da ging es halt irgendwie so darum, so, ne? Und da gab es so verschiedene Ansichten, ne? Die einen sagen so, ich finde, es kann nie zu viel sein, Leute sollen halt machen, was sie wollen. Dann gab es so andere, die gesagt haben so, naja, wenn man anfängt, sich seine Augen zu tätowieren, also seine, also das Innere seines Auges, was ja auch so ein Ding ist, was Leute machen, finde ich ein bisschen abgefuckt so, weil es halt auch super gefährlich ist. Auf jeden Fall zeigt es mir dann immer so andere Videos an und dann gibt es ja irgendwie, ja, auch so, ne, im Guinness World Record Book so, ne, so Sachen irgendwie mit meist tätowiertester Mensch, bla 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 und so, ne? Und genau, und da bin ich halt irgendwie über zwei Personen irgendwie auch gestolpert, die richtig weit gegangen sind, was Body Modification angeht. So, und da dachte ich mir schon so, boah, what the fuck, das ist schon ganz schön krass. Das waren, von dem einen habe ich schon mal gehört, von dem anderen nicht. Der eine ist halt so ein Typ, der, jetzt kommt natürlich raus, wie ich mich überhaupt gar nicht mit Comicbooks auskenne. aber der versucht auszusehen irgendwie wie so ein, das ist auch irgendwie so ein Bösewicht irgendwie aus irgendeinem Comicbuch, so, der halt so komplett rot ist und irgendwie so ein bisschen Red Skull. Red Skull heißt
ja.
Der.
Ja, ja, genau. Der Red Skull ist quasi, oh Gott, mal sehen, ob ich es jetzt zusammenkriege, quasi der Gegner und Bösewicht von, nicht American Soldier, warte, der mit dem Schild.
Captain America?
Ja, danke. Oh, fuck, war jetzt weg, ne? Genau,
von das Captain, war nur geraten.
Genau, nee, richtig, Captain America. Ja,
ah, ja.
Gut geraten.
Okay.
Genau, Red cool. Skull ist quasi, die haben so Experimente gemacht mit Captain America, und da wo die sagen, oh, wir brauchen so einen Super Soldier und so, ne? Und Red Skull ist, Gott, hoffentlich hasse jetzt mich die Comic-Fans nicht, ist das russische Pendant dazu. Also die Russen haben das quasi auch probiert. Ist ja auch immer so komisch, so eine Abbildung vom Kalten Krieg und Dinge, die so passiert sind. Und genau, und da ist quasi Red Skull so mit entstanden und der dann auch zum Gegner von Captain America geworden ist. So viel dazu.
Ja. So viel Backstory auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall will der Typ aussehen wie Red Skull. So. Und sieht ihm auch wirklich sehr ähnlich, was ich hier Bildern gesehen habe, ne? Also der hat sich auch so einen Teil seiner Nase entfernen lassen, damit es halt aussieht, dass wie ein Skull halt so, ne? Hat sich halt irgendwie so Haufen Implantate ins Gesicht setzen lassen, ist komplett rot tätowiert und so. Und genau, hat sich auch Augen, ne, natürlich irgendwie auch Augen tätowiert und alles und so. Und genau, und da habe ich so einen Beitrag gesehen, der ist halt super nett, so, ne? Und dann läuft er, siehst du halt, wo der so durch die Stadt läuft, so. Natürlich alle Leute überkrass starren, weil, sorry, wie kann man da nicht starren? Also ich meine, ich bin ja auch voll dagegen, dass man Leute so anstarrt, aber sorry, wenn ich so Red Skull irgendwie begegnet würde auf der Straße, sorry, ich weiß nicht, wie man da nicht starren kann, so, ne? Also das ist ja schon echt abgefuckt, so. Und ja, und der ist halt voll entspannt und so, ne? Aber ja, hat irgendwie auch ein Kind und so. Aber das ist halt natürlich irgendwie schon krass. Und dann gibt's halt so einen anderen Typ irgendwie, der nennt sich, kann man auch bei Instagram finden, The Black Alien Project. Und der ist halt irgendwie, man kann sich's irgendwie schon denken, der ist halt komplett schwarz tätowiert. So, ne? Und hat sich auch so einen Teil seiner Nase entfernen lassen. Und wo ich mir auch mal so denke, ey, der hat das irgendwie in Spanien machen lassen. Ich weiß gar nicht, wo er selber her ist, auf jeden Fall nicht aus Spanien. Und ist halt extra nach Spanien gereist quasi, weil das in seinem Land halt irgendwie verboten ist, dass man einfach irgendwie jemanden einen Teil seiner Nase entfernt. So, und dann ist er da, und der hat sich irgendwie seine Ohren entfernen lassen und so, ne? Also das ist schon irgendwie heftig. Und jetzt plant er irgendwie auch so, hat so ein neues Projekt, der will sich quasi zwei Finger wegnehmen lassen, damit es mehr so Alien aussieht, ne? Also der will dann nur noch seinen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger haben, wie bei so einem Alien. Sozusagen, ne?
Also ich gucke den gerade an, tatsächlich.
Ja?
Ich habe den gerade die Insta-Seite aufgemacht von The Black Alien Roger. Und und was mich auch, also was mir auch da echt so ein bisschen auch mit den Fingern so in den Kopf schießt, also nicht nur, dass das echt wirklich krass aussieht, also wirklich, der ist schon nahe der, sag ich mal, der ideellen Vorstellung, wie das im Film gezeigt wird von so einem Alien, dieses klassischere, ne? Ja. Und also wie ein Bodybuilder-Alien, weil der Typ hat ja auch echt krasse Muskeln.
Auf jeden Fall.
Und er hat ja auch noch ein Vor-Nachher-Bild quasi, wo er noch mehr Nase hatte und mehr Lippen. Und was mich halt so fragt, dann ist, krass, bist du dann nicht auch total eingeschränkt? Weil die Nase, auch die Form der Nase und so, das ist ja total wichtig für Riechen, ne? Das sind ja die ganzen kleinen Flimmerhärchen dann drin, die Sachen rausfiltern. Der hat sich auch die Lippen ja teilweise wegmachen lassen. Die sind ja,
ja
auch
den die Oberlippe hat er sich entfernen lassen. Ja, und dann so ein Teil aus der Unterlippe.
Die sind ja auch für ganz viele Dinge da und auch die Ohren. Also das hat ja tatsächlich unser Körperbau, zumindest ist ja für vieles sehr spezifiziert auch. Und, und gerade wenn man sich auch Finger wegnehmen lässt, also natürlich braucht man den Daumen, das ist ja so dieses Hauptding so. Wer sich vielleicht noch an Masopilami erinnern konnte, der war ja so ganz gehypt, weil er quasi als einziger Tier da so einen Daumen hatte.
Ja.
Was sind so Unterschiede von den Tieren? Okay. Mein Gehirn so, oh hey, Windung, hallo, wir reden mal kurz über Masopilami, ja? aber das ist also echt abgefahren. Ja, erzähl weiter.
Auf jeden Fall. Und das Ding ist halt irgendwie, dass der Typ irgendwie will halt irgendwie, also der ist auch echt creepy. Also im Gegensatz, der Red Skull-Typ, der ist echt ein nicer Typ, ne? Der ist echt richtig nett und so. Der Typ, anderes Level. So, ne? Der rennt auch die ganze Zeit immer so nachts auf so Spielplätzen rum und versucht für sich irgendwie so Horrorfilme nachzuspielen. Also es ist total, also richtig abgefuckt einfach, so, ne? Und ich so denke so, der versucht das so richtig zu verkörpern und für ihn ist halt irgendwie so in Interviews, was ich irgendwie gehört habe, so versucht er halt so unmenschlich wie möglich zu sein, so, ne? Und sich gar nicht mehr in dieser Gesellschaft irgendwie eigentlich zu bewegen. So. Na, das ist halt irgendwie so sein Ding. Und ich denke mir so, ja, bei der Frage, um auf die Frage zurückzukommen, die quasi bei Inked Magazine gestellt wurde, so, wie viel ist zu viel, weißt du, denke ich mir so, ja, auf der einen Seite glaube ich irgendwie so, ja, Leute sollen halt mit ihrem Körper machen, was sie wollen, so ist halt nicht mein Business, so. Aber dann gibt's halt solche Personen, wo du denkst so, okay, das ist schon echt krass. So, ne? Also gerade irgendwie, wenn es natürlich irgendwie auch darum geht, sich irgendwie, ja, bestimmte Körperteile entfernen zu lassen und so, ne? Weil es aus einem ästhetischen Grund ist. Ich rede da jetzt nicht irgendwie von Menschen, gibt's ja irgendwie auch dieses Störungsbild irgendwie von Menschen, die eigentlich, ähnlich irgendwie wie bei Menschen, die trans sind, ne? Irgendwie auch das, und dann will ich nicht sagen, dass es eine Störung ist, ne? Ich nehme es gerade irgendwie zurück so, aber Menschen, die halt irgendwie, glauben, dass sie eigentlich behindert sein sollten, ne? Und die sich dann irgendwie ein Bein entfernen lassen oder sowas, ne? Das ist auch irgendwie für viele krass, das ist aber was, das kann ich irgendwie auch mehr nachvollziehen, weißt du? Aber das halt irgendwie sozusagen aus ästhetischen Gründen will ich mir halt einen Teil meiner Nase entfernen lassen, das finde ich für mich ein anderes Level. So, und auch gerade das irgendwie, wenn Leute sich halt quasi ihre Augen, ihre Augäpfel färben, das ist halt immer was, ist arschgefährlich, da sind halt schon Menschen erblindet bei, weil es halt wirklich, wirklich krass gefährlich ist. Das sind so Sachen, wo ich denke, ja klar, jeder darf irgendwie mit seinem Körper machen, was er oder sie will, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es wirklich schwierig ist, sich dann irgendwie noch in dieser Gesellschaft bewegen zu können. So, und da geht's jetzt nicht nur darum, findest du damit noch einen Job? Ja, obviously, kommt drauf an, was du machst, ne? Dieser Red Skull-Typ ist Tätowierer, ja, kannst schon machen, so, ne? Ist jetzt irgendwie vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste, aber ist auch einfach so, wie nehmen dich Menschen dann noch wahr? Wirst du überhaupt noch als Mensch gesehen? Und ich glaube, das ist das, was sie auch gar nicht mehr wollen. Aber weiß ich nicht. Mich würde irgendwie interessieren, was du denkst, so, dazu.
Was macht er als Black Alien Project, habe ich mich auch gerade gefragt, noch als Job nebenbei.
Also, Modeln scheinbar so ein bisschen. Modeln, ne?
Ja, also, genau, weil das ist für mich auch so ein so ein krasses Ding, was ich hier gerade sehe, was gerade bei ihm spezifisch auch total interessant ist, weil, also wie das erklärt ist, er versucht sich im Rahmen der Gesellschaft zu bewegen und nicht dazu zu gehören, aber diese Bilder sehen wirklich aus, als wenn du ein fucking Alien bei fucking Gucci hättest.
Ja, so.
Also wirklich, das ist so krass. Also wirklich diese Posen, das alles, das ist so menschlich, sag ich mal, und so Instagrammable. Das finde ich dann irgendwie auch so ein bisschen absurd. Deswegen kann ich das andere dann ehrlich gesagt gar nicht so richtig in Ernst nehmen, weil ich so denke, okay, aber Posen kannst du wie so jeder Player oder was? Also was zu viel oder nicht zu viel ist. Also ich denke immer, das hat so, ich glaube, für mich ist tatsächlich so ein bisschen wichtig, auch was das für so was heißt Gründe hat, und ich finde das auch ganz ganz schwierig zu sagen, okay, da hört's auf, da fängt's an, weil ich habe gerade meinen Laptop aus Versehen gesperrt, ich muss mal ganz in Ruhe kurz das Passwort eingeben. Ja, super. Gut, wieder da zurück, weil ich finde es auch wichtig, dass es so Grenzerfahrungen gibt. Also ich finde es gut, dass Leute so sagen, okay, aus einer künstlerischen Perspektive, wie viel geht nicht. Und da ist natürlich immer wieder die Frage, wo gibt's da auch Grenzen oder so. Aber zum Beispiel mit Menschen, die sagen, okay, ich mache meine Ohren spitzer, ne? Zum Beispiel, weil ich mir dieses Elfenhafte kommen will und so, oder Elbenmäßige. Ja, das kann ich auch tatsächlich, ne, verstehen. Ich kann sogar auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, okay, auch als Grenzerfahrung so zugespalten und so, ne?
Ja.
Und dann ist man, für mich ist, glaube ich, der Punkt, und da muss man auch ganz klar zu dieser, zu dem Menschen das nochmal trennen, die sagen, okay, ich empfinde mein Bein als Fremdkörper. Ne? Ich will, will ich mein Bein nicht mehr. So. Ja. Das ist, weil die leiden auch wirklich da teilweise sehr darunter. Und das ist ja auch oft nicht so, dass die Menschen damit Aufmerksamkeit generieren wollen oder so, sondern das ist wirklich was, was für die sehr persönlich ist, ne?
Ja.
Und genau, und bei diesen Aspekten, aber mit so einer Veränderung des Körpers, die die Teile, wie in diesem Beispiel, so krass abändern, dass sie ihre eigentliche Form total verlieren und die aber nicht dieses andere Leiden haben, dass sie sagen, ich empfinde meine Nase als Fremdkörper zum Beispiel. Das finde ich, finde ich schon wirklich doll too much. Also ja, grundsätzlich, also was heißt grundsätzlich, soll jeder machen mit seinem Körper, was er will, ne? Und ich bin ja auch ein sehr großer Befürworter dafür, dass, was heißt Befürworter, das klingt vielleicht jetzt krass, aber ich finde, wenn Leute sich über Freitod immer reden, abgesehen davon, dass es hier ganz, ganz wichtig ist, Menschen vorher zu helfen, abgesehen davon, ne? Aber grundsätzlich ist Suizid strafrechtlich relevant, ne? Also das muss ich mir vorstellen. So, das ist doch mein Körper. Eben, ne? So, und deswegen bin ich ja mal ganz vorsichtig zu sagen, ah, da hört's auf. Ich finde das sehr krass, wie man selber, und das ist bei der Form, wie das hier bei diesem Black Alien Project, der ist auch wirklich eine Art der Selbstverstümmelung, das muss man schon so ganz klar benennen, weil auch sich die Lippen wegschneiden zu lassen und so, du hast immer, also die sind ja Schutz auch für die Zähne, ne, Schutz für vor allem Möglichen, das ist schon wirklich krass. Und mit der Nase und auch bei, wie bei so einem Skull, also ich denke, dass das da sehr viel eine Einschränkung dann zu tun hat. Also da ist bei mir tatsächlich wirklich eine große Frage, oder eigentlich psychologisch wahnsinnig interessant, was sind denn da die wirklichen Beweggründe? Ist das wirklich Narzissmus? Ist das wirklich, weil die Person, gerade in diesem Beispiel, Black Alien Project, super interessant, sich wirklich so ausgestoßen von der Gesellschaft findet? Sind da andere Dinge, die da vielleicht eine Rolle spielen? Oder ist, also wahnsinnig interessant. Aber das ist wirklich heftig und da hast du recht, da kann man auch nicht mehr sagen, man starrt nicht oder so. Das ist schon extrem. Also es ist wirklich, es geht wirklich in eine sehr, sehr extreme Richtung, sich so zu verändern.
Ja, und auf jeden Fall.
Bei Implantaten oder so, was Leute ja auch viel jetzt haben, da ist zum Beispiel das, da denke ich, ja, gut, ne, ist halt so. Also das, oder auch so Hörner sich einsetzen lassen oder so, oder der eine Mann, der sehr oft im Guinness-Buch der Rekorde war, der meistgepiersteste Mensch ever ist, der wird das sicherlich auch aus Gründen machen, natürlich auch ein bisschen narzisstische Gründe und Selbsterstellung, und das ist auch total okay, ne, weil der kann auch nicht mehr richtig essen zum Beispiel, weil die Lippen so runterhängen, ne, also da hat er auch Probleme, richtig. Und auch beim Sprechen hört man das sehr. Ne, können wir da auch wieder argumentieren, wo ist denn dann da der Unterschied zu dem? Ja klar, aber der eine kann trotzdem seine Piercings wieder rausnehmen, ne, du kannst diese Nase nie wieder so ranbauen.
Mm-mm. Kannst du nicht, so, ne? Und das ist, ich finde es halt auch nochmal so ein Ding, irgendwie, finde ich, worüber man auch da sprechen muss in dem Zusammenhang, ist, ne, dass irgendwie so Body Modification ist ja etwas, das haben Menschen immer gemacht. Na, also das ist ja auch etwas, was nicht neu ist oder so. In allen Kulturen gab es Formen von Body Modification. Aber muss halt auch dazu sagen, entweder hatte das irgendwie auch was damit zu tun mit Schönheitsidealen, ne? Wie zum Beispiel irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Land das ist, irgendwie in Afrika so, ne, wo sie diese Teller in den Lippen haben zum Beispiel so, ne? Also das gibt's jetzt auch nicht mehr so oft so, ne? Aber das hat halt irgendwie auch viel mit Schönheitsidealen zu tun oder Vernarbungen oder sowas, ne? Was ja irgendwie auch in der Kultur meines Vaters zum Beispiel existiert, so, ne? Oder eben Piercings waren auch schon immer ein Ding, Tattoos waren schon immer ein Ding, so, ne? Ja, und teilweise hatte das ja auch so Sachen irgendwie zu tun, so religiöse Hintergründe, so, ne, oder die halt irgendwie mit Spiritualität zu tun haben, so, ne, wo ich immer so denke, da gibt's halt so Gründe dafür, ne, dass irgendwie Menschen das gemacht haben, was auch irgendwie innerhalb irgendwie der Gesellschaft quasi Gründe hatte einfach so, ne? Und wenn es zum Beispiel eben viel um Vernarbungen irgendwie bei einigen verschiedenen afrikanischen Völkern gibt, wie es zum Beispiel auch irgendwie bei meinem Vater irgendwie in dem Volk irgendwie gibt, so, ne? Dass Vernarbungen halt im Gesicht irgendwie dazu waren, dass Menschen von verschiedenen Volksgruppen sich halt erkennen auf der Straße, so, ne? Also das hatte irgendwie alles so einen Sinn, um es mal so zu sagen. Und jetzt irgendwie aber so heute in so westlicher Kultur, wo solche Dinge quasi so genommen werden, für so rein ästhetische oder weiß ich nicht irgendwie Gründe, so, ne, da bin ich manchmal so ein bisschen kritisch einfach auch so, ne, und ich bin selber irgendwie tätowiert, super viele Menschen hier sind tätowiert und das ist auch was, wo ich niemanden abspreche, sich tätowieren zu lassen, so, ne, aber man muss sich auch immer so ein bisschen fragen, ne, dass Tattoos hatten halt auch eigentlich immer eine Bedeutung. Heute ist es Mode. Und ich glaube, das sind immer so Dinge, das muss man auch so ein Stück, finde ich, reflektieren. So, ne? Das ist irgendwie jetzt auch, man hat so sich der Bedeutung oft entledigt, so von dem, was es ist. Ne? Und das ist halt was irgendwie, was ich finde, was man auch so in diese Diskussion auch mit einfließen lassen muss, meiner Meinung nach. Ne? Und jetzt eine Person, die sagt, okay, ich entscheide jetzt irgendwie all diese Dinge mit meinem Körper zu machen, wie The Black Alien Project zum Beispiel, so, ne? Dann ist halt so, was steht halt irgendwie dahinter? Und das ist halt nichts, was er äußert, so, ne? Und das weiß ich nicht, so, ne? Also irgendwie ist es für mich so ein Teil dieser Debatte, Ja, und keine Ahnung, das ist schon, ich finde es interessant erstmal, Leute sollen machen, was sie wollen. So, aber klar, das sind halt auch Konsequenzen, mit denen du dann lebst. So, du kannst halt nie wieder einfach so durch die Straßen gehen, ohne dass Menschen dich nicht irgendwie so, ja, halt anders sehen. Und das ist halt was, das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Ne? Das ist nicht so wie bei anderen Menschen, die zum Beispiel, keine Ahnung, bestimmte Formen von Behinderung haben. Oder auch Menschen, die sich in einer weißen Gesellschaft irgendwie schwarz sind und da bewegen. So, ne? Das sind alles Dinge, da kannst du jetzt erstmal nichts dran ändern, dass es so ist. Ja? Aber Menschen, die sich so freiwillig dafür entscheiden, quasi für immer anders gesehen zu werden. Das war so, das ist schwierig für mich irgendwie auch als schwarze Person manchmal irgendwie mir zu denken, so, okay, ich weiß, wie es ist, wenn du dich nicht verstecken kannst. Ich weiß, wie es ist, wenn Leute dich immer anstarren, so, und sich freiwillig dafür zu entscheiden, das zu wollen, weißt du, ist sowas, da merke ich so, da ist so eine Sperre in mir, weißt du?
Ja, das verstehe ich. Das sind viele Punkte, die du angesprochen hast. Also gerade bei dem, wenn wir noch einmal bei dem Ansehen bleiben, ich denke da auf jeden Fall, dass es gerade bei vielen und wahrscheinlich auch bei ihm so ist, dass das schon natürlich extrem gewollt ist, ne? Also dass dieses, dass man sich das schwerer vorstellen kann oder ne, gerade eben, wenn man das eigentlich davon also ausgeliefert ist, ne, dass sich eine Person freiwillig dem aussetzt und ausliefert und das auch möchte, das verstehe ich, das ist für mich auch schwer vorstellbar, aber ich denke, das ist dann schon eine sehr starke intrinsische Motivation, dass man das sehr liebt und sehr möchte, ne? Also das ist so das dahinter und mit dieser ja, Entledigung der Bedeutung, da gebe ich dir absolut recht. Also bei Tätowierung ist es sehr krass. Ich fand aber auch die Phase der Ohrläppchendehnung, ne, habe ich auch mitgemacht, habe auch gedehnte Ohrläppchen. Genau, das war irgendwie, ja, trendy, bin ich ganz ehrlich. Das ist Trend drüber geschwappt und das ist halt so eine Form der zartesten Body Modification, die man sich für nicht vorstellen kann, weil im besten Fall zieht es wieder zusammen. Ne? Also man muss ja jetzt auch nicht viel leiden oder hat irgendwie eine eingeschränkte Funktion von irgendwas. Aber dann ist eben auch die große Debatte und Frage, ist es okay? Ist es okay, dass es keine Bedeutung mehr hat, ne? Ist es vielleicht auch ein Sinnbild unserer Gesellschaft, dass vieles eben in die Bedeutungslosigkeit übergeht? Ist es wieder auch okay, dass sich Dinge verändern, wie sich halt Sachen verändern, ne? Und dass andere Kulturen dann halt Sachen, wie soll ich das sagen, anders aufgreifen oder anders abändern? Also gerade beim Tätowieren zum Beispiel, das ist ja auch eine Sache, da gibt's ja so viele verschiedene Entstehungspunkte, ne? Ja. Da kann man ja auch schwer sagen, dieses eine, und dann hat sich's auch immer wieder anders weiterentwickelt und für, keine Ahnung, die Seefahrer wieder das die Bedeutung und so, ne? Und im Gefängnis hat es die Bedeutung. Also, wo man auch immer denkt, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, Tätowierungen, die auch immer zwar andere Ursprünge hatten, aber trotzdem bis jetzt zumindest, wo es Mode wirklich geworden ist, in ihrem Ursprung immer eine Eigenheit hatten, ne? So, irgendwie. Und was damit verbunden hat, egal ob es das Knast-Tattoo war oder egal, ob es, oder auch sehr negative Sachen, ne? Also, es wurden ja Leute im Konzentrationslager gekennzeichnet auch, ne? Also, das irgendwie hatte das aber eine Geschichte, ne? Das ist eine gute Frage. Ist es dann, also, es wird sich immer verändern, ne? Aber diese ganz, ganz starke Bedeutungslosigkeit, das ist ja auch ein bisschen das, was wir in der letzten Folge angesprochen haben, wenn wir beim Tätowieren kurz bleiben, wie mit dieser Inkbox-Sache auch so, ne? Also, dass quasi, dass dann noch mehr Mode, noch mehr Werbung wird, weil ich kann, ne, voll fancy sein, irgendwie tätowiert und noch nicht mal jetzt dieses Commitment sogar wegfällt, ne, teilweise dazu.
Voll. Auf jeden Fall. Und ich meine, es kommt auch immer noch mal drauf an, so, ne, wo ich glaube, es gibt bestimmte Tattoos, wie irgendwie in Polynesien zum Beispiel. Es gab ja irgendwie diesen großen Tribal-Trend zum Beispiel so in den 90ern. Das ist halt auch was, das finde ich irgendwie hochproblematisch, weil das für mich schon kulturelle Aneignung so, ne, weil das hat dort irgendwie einfach auch irgendwie was mit, ne, so Coming of Age und Ritualen vom Erwachsenwerden irgendwie zu tun, ne, wenn Menschen irgendwie dann, vor allen Dingen Männer hatten das ja eben und haben es teilweise auch immer noch irgendwie in bestimmten Gegenden, wo sie halt so Gesichtstattoos so unterm Mund haben. Wenn ich halt hier irgendwie eine weiße Person irgendwie in Mitteleuropa irgendwie sehe, die so eine Tattoos trägt, das finde ich echt problematisch, ne, das geht für mich einfach gar nicht so. Und gleichzeitig habe ich zum Beispiel auch mal so eine Doku gesehen irgendwie darüber, wie Frauen, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube es war in Kambodscha oder so, also in einem Land auf jeden Fall, wo irgendwann die Chinesen eingefallen sind, so, wo sich halt Frauen richtig heftig tätowiert haben, um unattraktiv zu sein, um nicht vergewaltigt und zwangsverheiratet zu werden. So, ne? Also es gibt halt irgendwie echt so viele Aspekte. Und interessant ist zum Beispiel auch, dass oft fragen mich auch Leute, ja, was hält dein Vater irgendwie davon, dass du tätowiert bist, dass du dir irgendwie, keine Ahnung, Septum-Piercing hast stechen lassen und bla und irgendwas. Und mein Vater ist halt super entspannt damit. Aber das Ding ist, dass was mein Vater immer wieder sagt, wenn ich irgendwas Neues habe, ist er so, ja, sollen halt Leute machen so. Ich verstehe es bloß manchmal nicht irgendwie, warum Leute hier sowas machen. So, weil ich kenne das halt irgendwie so aus meiner Kultur irgendwie, wo Leute solche Dinge getan haben. Aber aber da hatte das halt eine Bedeutung. Also für meinen Vater ist es halt auch so, ne, dass er sagt so, ich finde das schon ein bisschen schräg, so, dass das Leute hier einfach so machen. Und ich glaube, für Menschen, die aus solchen Kulturen kommen, wo das auch immer noch präsent ist, ist es schon merkwürdig, dann hier so Leute zu sehen, die so Sachen tragen. Weißt du? Also gerade so Septum-Piercings irgendwie haben auch, dass sich Leute ihr Septum gepierst haben, das war auch überall auf der Welt, haben das Menschen gemacht, schon immer. So, ne? Und ja, weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall immer mal interessant, sich da so ein bisschen mal in diese Richtung zu bewegen und sich da mal ein bisschen zu fragen und zu informieren.
Auf jeden Fall, das ist auch eine interessante Debatte, ne? Wie weit das dann weggeht und wie weit dann die kulturelle Veränderung ist. Und gerade bei dieser Tribal-Geschichte bin ich der festen Überzeugung, dass die Menschen, die sich hier Tribals haben stechen lassen, niemals vorher gegoogelt haben, was es so für eine Geschichte und Bedeutung hat in anderen Ländern. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall sehr unterstreichen. Und es war einfach so eine ganz, ganz krasse Trendwelle, die mit dem Arsch war einen absoluten Höhepunkt erreicht hat damals und auch so ein bisschen das dann legitimiert hat, dass Tattoos Mode werden. Das muss man auch sagen. Das ist für dieses Arschgeweih war so ein bisschen der Cut zur Salonfähigkeit von Tätowierungen.
Voll. Das neue, ich habe gehört, dass das neue Arschgeweih, sagen jetzt irgendwie so Tätowierer, ist jetzt dieses Underboob-Tattoo. Alle sagen so, das ist das neue Arschgeweih. So, das ist halt auch wieder diese Trenderscheinung, dass sie sagen so, weißt du, das geht jetzt noch ein paar Jahre, dann ist vorbei und dann finden sie alle scheiße, dass sie einen Underhoop dazu haben.
Ja, Rihanna hatte ja damals ein relativ famous Underhoop-Tattoo mit dieser ägyptischen Göttin, glaube ich, war
genau,
das.
Genau, genau, mit diesen Flügeln.
Ja, mit den Flügeln. Ich stelle mir das auch so ein bisschen, also ja, witzig und unpraktisch vor, also witzig und gleichzeitig vor, aber auch unpraktisch, weil gerade wenn du etwas größere Brüste hast, dann siehst du irgendwann nicht mehr so viel davon.
True.
Mutti, hast du noch was? Hast du noch was drunter? Ja, nö, ist ja, guck, da? Ich heb's dir mal an. Das ist mein altes Underboob-Tattoo.
Ja, ey.
Ja, das wird unsere Generation dann schon treffen. Es ist auch so eine Stelle, die ich auch ein bisschen schwierig finde, was das Zeigen ja angeht, weil letztendlich zeigst du ja diese Underboob-Tattoos höchstens, wenn du baden gehst oder Bikini anhast, oder, weil du musst ja schon sehr viel von der Vorderseite zeigen. Also ich merke es ja bei meinen Tätowierungen, wenn man mich von außen sieht, denkt man meistens gar nicht, ich bin tätowiert, weil ich die Arme nicht tätowiert habe. Ne? Also tatsächlich verdeckt man rennt halt größtenteils nicht so nackt rum. Ne? Also muss man einfach so sagen, selbst bei den Beinen ist es schwierig. Und da sieht man das ja kaum, denke ich. Und beim Arschgeweih war das aber so ein bisschen anders so, weil es ja auch die Zeit der 90er war. Und da hast du halt einfach, also sowieso keine High-Waist-Jeans getragen, niemals. Das waren alles Low-Waist. Nee. Und dann schönes
Crop-Top.
Genau, Crop-Top auch dazu. Genau. Und da ist es eh immer hochgerutscht oder warst sowieso baufrei. Und deswegen finde ich das witzig, warum dann dieser Underboob so ein krasser Trend geworden ist. Ich meine, es gab auch die Underboob-Crop-Top-Shirts. Die gab's auch, das stimmt, wo die Titte so raushängen. Aber jetzt mal ehrlich, ist halt auch unpraktisch. Also wenn du nicht gerade super kleine Möpen hast, so, dann... Ja, dann sieht das cool aus, aber dann denke ich auch, dann fragt dich jemand, hey, kannst du mir bitte mal einen Joghurt davon oben an Regal reichen? Du so, ja klar, kein Problem. Und auf einmal ist deine ganze Brust entblößt. Das funktioniert auch wieder nur für Instagram.
Ja, ist so. Voll, das ist so, also ich glaube, Underboob-Tattoos sind so voll Instagrammable. So, in erster Linie. Und ne, und es schämt jetzt irgendwie niemand, der ein Underboob-Tattoo hat, so, ne? Auf jeden Fall nicht, so. Aber ja, ist schon, ist spannend, was so Trends halt irgendwie sind. Aber ja, vielleicht können wir mal auch zu deinem What-the-fuck-Moment kommen, so.
Also, ja, genau, natürlich. Wir sind ja auch wieder, die Zeit, rinne durch unsere Finger. Vielleicht sollten wir werden auch gute Twitcher, glaube ich, Twitcherinnen. Sagt man das dann, Twitcherinnen?
Ja. Ich habe keine Ahnung.
Die dann ewig so Sachen kommentieren und sich Sachen angucken und so 24-Stunden-Streams machen und so. Ja, mein WTF-Moment, der ist erst vor kurzem passiert, so ein bisschen durch Social Media gegangen und hatte wahnsinniges Meme-Potenzial, war aber allerdings trotzdem sehr erschreckend gewesen. Und zwar das Gas Lake im Meer von Mexiko. In der Pipeline. Und da hat es nämlich ordentlich richtig gebrannt. Und das sah so absurd aus, weil das Meer halt gebrannt hat. Na? Also
krass, das habe ich nicht gesehen.
Meer hat literally gebrannt. Und genau, weil die da ein Leck hatten und dann sieht man dieses riesige brennende Meer, was so ein bisschen aussieht wie das Auge von Mordor.
Oh, krass.
Wirklich. Und dann drei so Schiffe, die wo ein sehr großes Schiff ist und dann zwei etwas kleinere an der Seite, die versuchen irgendwie dieses Feuer zu löschen, was aber auch so absurd ist, weil die sind ja schon im Meer. Wobei ich jetzt aber auch nicht weiß, ob die jetzt gewisse Chemikalien zum Beispiel nochmal reingesprüht haben oder so. Und fünfeinhalb Stunden haben die gebraucht, um dieses Feuer unter Kontrolle zu bringen. Und der Erdölkonzern Pemex, der ist dafür verantwortlich. Und er meinte eben auch, das ist aus diesem Leck entstanden und die haben auch dieses Verbindungsventil in der Pipeline wieder geschlossen. Jetzt ist wieder normaler Betrieb. Die schreiben, es gab keine menschlichen Schäden und es ist auch kein Öl ausgetreten. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall irgendwas passiert sein. Weil es kann nicht sein, dass das Meer gebrannt hat. Es werden schon ein paar Fische dran geglaubt haben, auf jeden Fall. So Pemex ist auch noch interessant. Das ist einer der am stärksten verschuldeten Energiekonzerne der Welt. Und genau, und weil der so stark verschuldet ist und investiert irgendwie auch keiner mehr und deswegen sinkt dann auch diese Technik stetig. Und ich denke mir so, wie sick ist das eigentlich aus What the Fuck Moment? Erstens, dass das passiert ist, das fucking Meer deswegen brennen kann. Und zweitens, wie krass ist es auch, dass so ein Konzern so krass verschuldet ist, dass sich da durch solche Auswirkungen machen. Also ich stelle mir vor, das wäre irgendwas anderes, ne? Wir hatten ja schon genug Ölkatastrophen oder so. Dass man das so zulässt irgendwie, meine ich damit, ne? Weil natürlich, wenn da was passiert, das betrifft nicht nur den Konzern, der mich nicht am Arsch ist, sondern hat wahnsinnige Auswirkungen und dass man dann es ist so hochverschuldete Konzerne, dass so weitermachen können. Das finde ich irre, dass es da keine Regulation anscheinend gibt oder den Leuten das so ein bisschen egal ist. Und und der frühere Chef auch von der Pemex, der wurde auch wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt und Spanien hat ihn dann auch nach Mexiko ausgeliefert, als er nach Spanien geflohen ist. So.
Abgefahren.
Ja, und das war mein favorite what the fuck Moment.
Ja, echt krass auf jeden Fall. Ja, da denkt man doch irgendwie auch so, müsste da nicht irgendwie, ja, ich meine, wenn die so stark verschuldet sind, alles, sagt man nicht so, okay, dann jetzt Ende. So, weil ihr könnt euch nicht mehr leisten, irgendwie wirklich die Sicherheit zu gewähren und alles. Also,
ja, ist aber auch wieder spannend, weil wenn man ja wieder so ein bisschen in das Land auch gucken muss und da hat Mexiko jetzt auch nicht unbedingt so, Vorzeigestatus, ne? Also muss man auch einfach sagen, da ist auch wirklich Korruption und Ding und andere Sachen und der ist jetzt aber nicht nur Mexiko, also ganz, ganz viele Konzerne nutzen lasche Umweltvorschriften und das Geld mehr zählt als alles andere in vielen Ländern dieser Welt aus. Ich glaube, da braucht man nicht lange darüber nachzudenken, ne? Wenn man an Abholzung, illegale Abrodung, Palmölplantagen oder what the fuck mal denkt. Und dann ist doch wieder die Sache, wenn die staatliche Behörde sich nicht dafür interessiert und die keine Mechanismen dafür haben, dann kann man, glaube ich, auch schwer so einen Konzern tatsächlich enteignen. Denke ich. Also ich bin keine Anwältin bei sowas und kenne mich zu wenig aus. Aber das würde zumindest erklären, warum da Dinge passieren können. Und es keinen so richtig interessiert. Oder beziehungsweise, weiß ich nicht, ob da jetzt Konsequenzen sich daraus ergeben. Ich beobachte das mal, aber ich würde eher mal auf Nein tippen.
Ja, wahrscheinlich.
Na? Okay, aber vielleicht noch was Positives so am Ende unserer wunderbaren Sendung. Und zwar die Musikempfehlung. Was sollte man in den nächsten 2 Wochen rauf und runter hören?
Cuties und Wendys Musikempfehlung.
Ja, die Idioten schon spielen ja eh nichts mehr.
Hauptsache, man kann tanzen.
So, genau. Und zwar hätte ich, wie immer, 2 Songs. Und erster Song ist von meinem lieben Kumpel Adam. So, ich glaube, da haben wir auch schon was auf der Playlist auf jeden Fall. Ne? Sein Projekt heißt Zouj, geschrieben Z-O-U-J. Und der hat jetzt so ein Mixtape rausgebracht, so, was super cool ist, also eine EP. Und ich würde da den Song Embryo 2 drauf tun. So, sehr schöner Song auf jeden Fall. Und dann habe ich mal wieder eine alte Band gehört, die ich wirklich seit vielen Jahren nicht mehr gehört habe, aber die ich früher richtig dolle geliebt habe. Und zwar sind das At the Drive-In. Und At the Drive-In irgendwie, die Platte Relationship of Command, habe ich halt damals irgendwie so vor 10 Jahren, habe ich die echt so rauf und runter gehört einfach die ganze Zeit. So, ich sehe auch gerade bei Spotify, das Album ist von 2000, so, also noch älter quasi, als ich es gehört habe. So 2000, da war ich 10 Jahre alt. So, ich habe so gehört, als ich dann eher so, ganz, ganz intensiv habe ich sie gehört, zwischen 16 und 20, würde ich sagen. Genau, und da würde ich gerne von diesem Album den Song, ich kann mich immer so schlecht entscheiden, weil ich die alle so gut finde, aber wir nehmen mal Sleepwalk Capsules. Das ist ein merkwürdiges Wort. Ja, die Songtitel sind alle relativ merkwürdig, so. One-Armed Scissor zum Beispiel oder Pattern Against User. Aber ja, wir nehmen Sleepwalk Capsules und dann viel Spaß damit.
Ja, ich habe auch gerade das Album angeschaut. Ja, die Songtitel sind wirklich alle weird. ich bin gespannt. Ich liebe das ja auch immer, weil ich dadurch mit Musik konfrontiert werde, die ich sonst nie höre. Was man jetzt auch merkt bei meinen Musiktipps, in welche andere Richtung gehen. Und zwar, das wird jetzt vielleicht alle überraschen. Aber ich bin super hyped. Blümchen hat einen neuen Song.
Oh, weil sie jetzt TikTok-famous ist, ich sag's dir.
Ja, vielleicht, genau, weil sie jetzt TikTok-famous ist. Und ich denke, das ist mir so krass, hä, what the fuck? Und zwar wirklich nicht als Jasmin Wagner, sondern als Blümchen. Und es war richtig 90s Blümchen. Auch der Videoclip ist sehr, sehr sehenswert. Und den hat sie aber nicht alleine gemacht, sondern mit Finch, der früher als Finch Asozial vielleicht bekannt war. Und der hat einen sehr passenden Namen, und zwar Herzalarm. Und
Herz an Herz.
Ja, genau. Hörst du mich? SOS. Ja, ist aber so ein bisschen ähnlich, wirklich, aber für so Kids of the 90s. Und auch jetzt finde ich das super. Ich habe solche Lieder vermisst. Solche total sinnlosen Schranz-Bums-Songs mit grausamen Texten fand ich immer gut. Und deswegen kommt das auf die Playlist. Und dann hat sich hier in der Hood absolut regional eine Rap-Kombo zusammengeschlossen. Unter dem Namen 01099.
Geil! Love it!
Und genau, die tatsächlich hier auch jetzt gestern einen Auftritt hatten bei den Filmnächten am Elbufer. Und ich wohne schon in 01097, das kann ich ja verraten. Als hätten wir so viele Fans, ne, dass sie vor der Tür stehen. Aber ich wohne in 01097. Also ein bisschen weiter weg, Anführungszeichen, ist es gleich nebenan, aber nicht mehr diese Postleitzahl. Mhm. Und die haben einen Song rausgebracht, den ich echt gut finde. Und zwar heißt der Durstlöcher. Als Hommage an den Durstlöcher-Trink. Vielleicht kennst du den auch.
Voll, trinken hier alle in Berlin.
Ja, oder diese riesigen Papp-Tetra-Pack-Dinger. Ja. Und genau, und der ist echt gut und erinnert mich an einige andere Songs. Aber wie das bei vielen Songs so ist, irgendwann ist ja so ein gewisser Rhythmus, der auch, wie soll ich sagen, so catchy ist und deswegen auch sehr oft wiederverwendet wird, ne? So die als Musikbaustein. Aber der erinnert mich irgendwie an so ganz krasse catchy Songs und deswegen finde ich den super.
Schön.
Durstlöcher. Und ja, Hauptsache man kann dancen. Unsere Playlist folgt ihr doch bitte. Da würden wir uns ganz sehr darüber freuen. Und die findet ihr in unseren Instagram-Story als Highlight. Und da könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr dann direkt hin. Und wir haben jetzt zum Ende natürlich für euch noch einen Poesiespruch aus der Hölle.
Yes!
Und du kennst das Spiel, Wendy. Mhm. Benennen Sie bitte eine Seitenzahl.
Ich sag mal, ich immer die gleiche nehme oder so. Ich nehme mal 127.
127, okay. Kommt mir nicht bekannt vor, als würde ich das ganze Buch auswendig kennen. So. Aber jeden Tag ein paar Poesiesprüche. So fängt der Tag gut an. Mittag, morgen, Abend. 127. Und ich bin angekommen. Oder sind nur zwei?
Dann nehme ich die Eins.
Die Eins. Okay, die Eins ist von Wilhelm Busch. Wonach du sehnlichst ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut. Jetzt habe ich endlich Frieden. Ach, Freundchen, werde nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge.
Okay.
Aber das ist gar nicht so schlecht. Der hat mir schon schlechtere wie mit dem Apfelmus.
Ja, das war weird, ja.
Da hat der gute Busch schon recht. So, wenn ein Wunsch erfüllt ist, dann kommt ganz viel Neue nach. Das stimmt schon.
Mhm. Ja, aber ich hab den Zusammenhang zu dem Anfang nicht verstanden mit dem Jubeln.
Naja, dass man so, also wenn ich jetzt ne Deutschleistungskurs nochmal hier interpretiert, naja, dass du quasi... Also man kann das schon so übertragen, dass du denkst, okay, ich erfülle mir jetzt einen Wunsch und danach bejubel ich, weil ich das geschafft habe und bin glücklich und dann war's das. Mhm. Aber mit jedem Wunsch, der quasi erfüllt wird, kriegt dieser wieder ganz viele neue andere Wünsche, die danach folgen. Also das heißt, du kannst auch nie wunschlos sein.
Ja, wunschlos glücklich.
Wunschlos glücklich, genau. Weil diese Wünsche ganz viel bumsen und ganz viele Wunschkinder.
Ganz viele Babys machen.
Ganz viel, genau, Wunschbabys machen. Und dann, oh Gott, ja. Okay. Damit sind wir hier over and out.
Mach's
bis in
gut.
Zwei Wochen.
Tschüss.